Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten. Ich bin immer noch Harry und rede zusammen mit Willi über Wein. Obwohl heute redet eigentlich niemand außer unserem Gast, Ernie Losen. Ernie ist eine Legende von der Mosel und ein Geschichtenerzähler wie kein zweiter. Er erzählt uns, warum er Weine macht wie sein Großvater, wie er einen Banker vom Hof gejagt hat und warum er Amerika mag. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Urania in Berlin-Kreuzberg, wo wir jede Woche für euch die besten Gäste interviewen und ich meinem Ziel näher kommen will, einen Wein bestellen zu können, der mir schmeckt. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Insta, Terroir und Adiletten, lasst uns euren Kommentar da, stellt eure Fragen, wir wollen in Zukunft auch gerne ausgewählte Fragen von euch live im Podcast beantworten. Terroir und Adiletten wird produziert von Pleasure. Schaut vorbei auf thisispleasure.com, da gibt es noch mehr von Ernie Losen. Außerdem interessante Interviews und News rund um Food, Drinks und Genuss. Und abonniert natürlich auch diesen Podcast, denn wir kommen jeden Donnerstag, das wollt ihr nicht verpassen. Und die nächste Folge, die hat es auch wieder in sich. Los geht's. Da, da, da.
Einen wunderschönen guten Tag, heute wieder aus der Suite 102 zu Terroir und Adiletten, dem Wine-Podcast. Harry, bist du heute bereit für den ultimativen Gast?
Für den ultimativen Gast? Du hast mir ja schon viel erzählt. Ich habe mich auch sehr krass belesen, gegoogelt habe ich. Krasser Typ auf jeden Fall.
Ich freue mich total, weil ich seine Weine schon sehr, sehr lange am Schirm habe, die schon lange trinke, die zwischendurch mal wieder gar nicht getrunken habe und sie mittlerweile wieder irgendwie nicht nur in Mode sind, sondern auch an meinem Gaumen, ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Warum ich zwischendurch? Ich weiß auch nicht, das ist halt so ein Weingut, das gibt schon immer irgendwie und dann war es mal, um ehrlich zu sein, zwischendurch auch mal nicht so on the high. Ich glaube, da war der Wachstum mal wichtiger als die Qualität oder so, aber jetzt sind die wieder sowas von à point, wie der Franzose sagen wird.
Und deswegen ist er hier? Bei uns?
Ja, natürlich ist er deshalb hier. Also ich bin froh, solche Leute überhaupt hierher zu kriegen. Das ist ja eine Ehre, dass der heute angereist ist.
Voll geil.
Nämlich sogar mit seiner Verkaufsmaschine Desiree.
Oha.
Also, jetzt wollen die Gäste wahrscheinlich was hören von ihm.
Aber
also,
richtig.
Lass ihn uns willkommen heißen. Herzlich willkommen, Ernst Maria Jean-François Paul Losen.
Ja, das ist auch genau die Zeit jetzt. Ja, 3 Uhr. Mein Opa, der hat immer so, weißt du, in England tust du ja so um 4 Uhr mittags ein Tässchen Tee, ne? Vielleicht ein bisschen Milch anbieten, ne? Mein Großvater, wenn der um 4 Uhr mittags Gäste bekommen hat, hat er immer ein lecker Möselchen aufgezogen, ne? Ein Kabinettchen, ne? 10, 15 Jahre alt und das war dem sein Afternoon-Tee.
Es macht auch
ohne Milch.
Es macht auch frischer als
ja,
Tee.
Genau. Ja, genau. Much more sophisticated.
Oh yeah.
Sind wir soweit? Ernst F. Losen.
Ernst Friedrich Maria François Paul.
François.
Ja, Ernst Friedrich Maria François Paul.
Mein Oliver Vater. Maurice.
Ja, Oliver Maurice, hier, da. Da
Oliver sind wir Maurice, doch. Aris. Und was bei dir?
Nur Wilfried.
Nur Wilfried. Ja, nur Willi.
Es hat nicht viel mehr gereicht. Also
doch, immerhin Wilfried.
Wilfried, ja, genau. Noch 2. Ich habe auch nur 2.
Echt, oder?
Ja. Ja. Du hast mehr. Was hast du jetzt? 4.
Ich 5.
5.
Mein Vater hat mir sind 6er und hat allen 5 Namen gegeben. Muss man mal vorstellen.
Und genannt werden willst du aber nur Ernie.
Ernie, ja. Mein Vater hat aus diesem Ernst Friedrich Ehrenfried gemacht. Ne? Hat mich dann immer Ehrenfried genannt.
Okay,
ich habe da so gehasst, wie die passt. Ne? Ehrenfried.
A great wine comes from the head.
Ja, a great wine, you know, starts in your head. Ja,
starts genau. In your head. Wie ist das gemeint?
Wie das gemeint ist, ist ganz einfach. Ne? Ich denke mal, du kannst keinen großen Wein produzieren. Also wenn du wirklich einen großen Wein produzieren willst, musst du erstmal einen großen Wein getrunken haben. Ne? Und es gibt da zum Beispiel ein gutes Beispiel, ganz am Anfang. Ne? Da hatte ich mein Importeur aus Skandinavien, aus Schweden kam. Ne? Und er hat gesagt, ach komm, können wir heute Abend zusammen essen gehen. Gesagt, ja, ja, kein Thema. Hat gesagt, ja, aber ich habe noch so einen kleinen Winzer, wo wir auch ein bisschen was importieren von. Ne? Kann ich den mitbringen? Sagte ich, ja, ja klar, bring den doch mit. Ne? Und dann, ich hatte einen 91er Latour mitgebracht, ne? Und der hatte also so ein Pinot Noir von der Mosel mitgebracht, ne? Und dann hat er diesen 91er, der hat noch nie einen großen Wein getrunken, ne? Dann hat er den Latour getrunken, hat dann auch den richtig beschrieben, hat gesagt, oh, der ist ja fürchterlich, der Wein, der hat ja Leder und der hat, ne, so Stallgeruch und alles, was so typisch war für die alten Bordeaux. Habe ich gesagt, sehr gut beschrieben, ne? Und so sagte er, ja, aber der wäre grauenhaft, der würde ja in Deutschland niemals eine AP-Nummer bekommen, ne? Amtliche Prüfungsnummer, so ein Schwachsinn, ne? Und dann hat er seinen Pinot Noir ausgeschenkt, ne? Und sein Pinot Noir war ausgebaut wie ein Riesling, ne? Keine Malo, 30 Restzucker, ne? So mit 10 Alkohol, wie ein Kabinettchen, so ein Moselkabinettchen. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt mal was sagen darf, das ist für mich jetzt wirklich fürchterlich. Ne? Sagt er, nein, das ist doch gut. Ne? Also, und da kommst du hin. Wenn der Junge kann natürlich nichts dafür oder konnte damals nichts dafür, ist ja schon 40 Jahre her oder 30 Jahre her, weil der hat noch nie einen großen Wein getrunken. Wie soll der dann wissen, wenn der noch nie einen großen Burgunder getrunken hat, wie soll der wissen, wie er einen Burgunder, also einen Spätburgunder ausbauen soll? Und deswegen sage ich immer, je mehr große Weine du trinkst in deinem Leben, ne, je mehr kriegst du eine Idee von einem großen Wein. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das Weißwein oder Rotwein ist. Weil für mich, ob das ein großer Rotwein ist oder ein großer Weißwein, die haben alle diese gleiche Systematik, was sie groß macht. Das ist eine gewisse Komplexität, ne? Eine Konzentration, aber ohne überreif zu sein, ne? Eine Eleganz und Delikatesse, ne? Aber gleichzeitig doch sehr, sehr charakterstark, ne? Also im Prinzip, du versuchst, Widersprüche zusammenzubringen und das macht für mich einen großen Wein, ne? Aber da musst du erstmal viel gesoffen haben, ne? Also Entschuldigung, da musst du erstmal viel gesoffen zu haben, damit du überhaupt das mal verstehst, was ein großer Wein ist, ne? Und dann sage ich, also erstmal musst du die Idee haben eines großen Weins und dann, ich meine, dann kannst du für meinen Begriff einen großen Wein produzieren, aber du gibst natürlich heute einen Haufen Leute, die sagen, ja nein, ich lasse den lieben Gott das machen und so, weiß die Natur, nur nicht intervenieren, nur nicht eingreifen und so, ne? Das, was der liebe Gott mir bislang geschenkt hat, wenn ich ihn den machen lasse, war mal in der Regel Essig, ne? Und das ist nicht so unbedingt mein Ding.
Wann war denn dein erstes Erlebnis mit einem großen Wein?
Ich wollte auch gerade
fragen. Ja, kann ich dir sagen. Das erste Erlebnis mit einem großen Wein, das war auf einem Polé, ne?
Harry Wein, das Wörterbuch. La Polé. La Polé ist eine Tradition aus dem Burgund. Im November, wenn die Weinernte eingefahren war, haben sich die Winzer im berühmten Weinort Meursault getroffen und die besten Pullen aufgezogen. Das Ganze gibt es immer noch und ist eine ziemlich dekadente Party. Die geilsten Weine, bestes Essen, Servietten werden über den Kopf geschwenkt und irgendwann singen alle ein komisches Lied mit La 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 Leere oder so. Die Paulé gibt es seit 20 Jahren auch in New York, wo sie dazu beigetragen hat, Weine aus Burgund populär und vor allem wahnsinnig teuer zu machen. Und es gibt sogar eine Paulé in Berlin, im Grill Royal, wo ich auch ab und zu bin. Da.
Beim Nicolas Potel, damals noch bei seinem Vater, Gérard Potel, ne? In Burgund. Ne? Oh, da war der Band Philippi noch dabei. Das war, muss so 94, 95, 96 gewesen sein. Ne? Und da hat ein Freund, ein Amerikaner, ne? Einen Wein mitgebracht, ne? Der da unten in Burgund studiert hat, ganz toller Typ, leider verstorben, der hatte eine Probe gehabt, unglaublich, ne? Und der hat mitgebracht 69er Chambertin von Rousseau, ne? Hatte ich noch nie von gehört und auch noch nie was getrunken, ne? Und, boah, das war, also weißt du, so trinkst den Wein, das haut dich vollkommen vom Hocker, das war ganz groß. Das war für mich so mit das erste ganz große Erlebnis. Dann ein paar Jahre vorher war ich auch mal in England gewesen, da habe ich mit dem Stuart, ne, und da war bei einem Weinhändler, da haben die angefangen, dieses englische Spiel zu spielen, ne, da hatte ich noch gar keine Ahnung, da war glaube ich 89, 88, sowas, ne, und die spielen ja gerne das Spiel in England, ne, so das Ratespiel, ne, das heißt dann so, du probierst einen Wein und dann heißt die erste Frage neue Welt, alte Welt, ne, sagst du, oh, alte Welt, okay, super, ne, wo in der alten Welt, da musst du raten, wo es herkommt, ne, dann sagst du dann ja, der Stuart, ne, super, ne, irre, der hat das A-Point, also sowas habe ich noch nie erlebt.
Da sagt er,
oh, Frankreich, okay, Stuart, wo in Frankreich, ne,
hau ab, jetzt echt,
und dann hat er gesagt, Burgund. Boah, ich dachte, gibt es sowas überhaupt noch? Burgund, ja. Okay, Stuart, super. Cote Nuit, Cote Bon, ne? Stuart, Cote Bon. Super, gut, ne? Hast eine Idee, Lage oder sonst was, Stuart? Keine Ahnung. Könnte Clos de Mouche sein, ne? Super, Clos de Mouche, ne? Jahrgang? Stuart sagt 71. Bums, der hat ihn genagelt, ne? Bums, deswegen kenne ich noch. 71er Clos de Mouche war gut, der 69er war besser, aber grandios. Und dann hat der nächste Wein, ne? Bums. Alex Findlater hieß der Typ, ne? Der Weinhändler, ne? Das war der, der in England die erste, also der erste Weinhändler, der die großen australischen Weine nach England reingebracht hat, ne? Der war in St. John's Wood, ne? Und dann hat er den nächsten Rotwein raus. Okay, Stuart, nächsten Wein, ne? Bums, wo? Alte Welt. Okay, gut, ne? Na, Frankreich. So, gut, super. Wo? Stuart. Oh, Bordeaux. Super. Linke oder rechte Ufer, ne? Linkes Ufer. Super. Was ist es? Saint-Julien. Super, ne? Weingut. Du Cru Bocayou. Super.
Okay.
Jahrgang? 70. Der hat beide Weine. Bam, 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 bam.
Genau. Einfach nur am Geruch.
Ja, der hat ein gutes Memory. Es gibt ja Leute, die haben ein gutes Gedächtnis. Mein Gedächtnis ist schon schlecht. aber es gibt ja Leute, die haben so ein fotografisches Gedächtnis, wo die dann wirklich dann noch sagen können, nach 10 Jahren erinnern die sich noch an den Wein. Ne? So, aber für mich war das unglaublich erstaunlich.
Ja,
und
klar.
Das hat mich wirklich, ich war noch in der Hinsicht, in der Zeit habe ich auch nur Mosel getrunken. Das hat mich so fasziniert. Dieser englische Weinmarkt, ich war mindestens 5-6 Mal in England, bin auf Proben gegangen. Das ist eine ganz andere Welt. Wenn du große Weine, wie viel lernen willst, geh nach London.
Aber ich wollte gerade sagen, du hast jetzt gesagt, das war irgendwann in den 90ern, aber du machst ja schon länger Wein, nicht? Wann hast du denn angefangen?
88. Januar 88 habe ich den Laden übernommen. Die Bude.
Ja.
Aber du hast doch vorher,
ich habe Archäologie studiert.
Okay.
Vor- und frühgeschichtliche Archäologie.
Ne? Daher kommt der Doktortitel.
Nein, das ist mein Vater. Nein, musste das Studium abbrechen. Ja, mein Vater und mein Großvater und mein Urgroßvater, die waren alle promoviert. Der war promovierter Jurist, mein Großvater, glaube ich, promovierter, was hat der studiert? Ne? Betriebswirtschaftslehre, irgendwas, ne? Keine Ahnung, irgendwas, ne? Volkswirtschaftslehre, so. Und mein Urgroßvater, glaube ich, promovierter Landwirt. Ne? Nee, ich hatte zwar meine Promotion angefangen, ne? Aber ich musste aufhören. Mein Vater wurde schwer krank. Irgendeiner hat den Laden übernehmen müssen. Ne? Und wie das so geht, ne? Weißt du, ne? Einer muss das machen. Ne? Und als Archäologe, ne, gibt es 2 Optionen in Deutschland. Ne? Entweder bist du Taxifahrer oder Sozialhilfeempfänger, aber einen Job kriegst du als Archäologe in Deutschland nie. Und da haben meine Geschwister alle mich angerufen und gesagt, ja, du musst das machen, ne? Und so, ne? Weil mein Vater wurde schwer krank. Meine Mutter hat dann gesagt, nee, also ich will das nicht mehr weitermachen, denn der Laden wird verkauft. Oder irgendeiner schreit hier, ich will das haben. Dann haben meine Geschwister angerufen und gesagt, du musst das machen, ne? Du als scheiß Archäologie, ne? Da kriegst du eh nie einen Job, ne? Und so, ne?
Also war das so ein bisschen widerwillens eigentlich? Dein
Einstieg als Winzer? Ja, also ich hatte ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Also war jetzt nicht so mein Traumjob, ne? Das Weingut zu übernehmen, ne? Aber dann, ja, haben wir das übernommen.
Also du hast dich so reingearbeitet?
In Europa ist es ja so oft so, es sind Familienbetriebe, du lebst auf dem Weingut und du wächst ja auf um Weingut. Mhm. Du kriegst ja von klein auf jeden Tag mit, was da läuft. Ne? Ich meine, die ganzen Arbeiter, die unten im Weingut arbeiten, das sind ja alles deine Onkels und sonst was, die kennst du ja alle. Ne? Mhm. Die Weinberge sind ums Haus, du kriegst alles tagtäglich mit von klein auf. Ne? Die Fahrräder stehen unten im Etikettierraum. Also wenn du da reingehst, die sind am Etikettieren, die sind am Keltern und so. Du kriegst das von also klein auf mit. Deswegen ist das, glaube ich, in Europa schon ein bisschen anders. Und ich glaube, du kennst ja auch einen Haufen Kollegen, also sag mal Freunde, die im Weingut aufgewachsen sind. Ich meine, die gehen zwar dann noch zu der Weinbauschule, ne, aber eigentlich haben die ja alle schon mitbekommen, ne, was tagtäglich schon von klein auf wieder da läuft. Ne? Aber nur, was du natürlich nicht mitbekommst, ist das, und das muss ich sagen, das habe ich alles wirklich durch diese vielen Besuche, und da muss ich sagen, bin ich heute noch dem Stuart dankbar, ne? Dass er mich immer mit nach London geholt hat. Da habe ich eigentlich erstmal die Idee eines großen Weines entdeckt. Die Leute haben da alle über große Weine geredet, Bordeaux, Burgund und was weiß ich. Ne? Und das war einfach faszinierend. Also sowieso so ein kleiner Junge im Candy-Laden. Ne? Auf einmal bist du zu Sachen eingeladen worden, wo du noch nie was von gehört hast. Ne? Ich weiß, die erste Bordeaux-Probe, alles 70er, die komplette 1970er-Jahrgang.
Du hattest auf jeden Fall so ein Grundwissen so von, ja, von also, Kind an ich, auf jeden Fall und bist
ja,
dann aber nochmal durch
Grundwissen, wie das, was man zu Hause macht, wie man, ne, weil, also, ja. Ne, das war ja, traditionell. Ne? Aber sag mal, aber diese Idee, das zu verbessern, das kam schon eher durch diese vielen Besuche in England und so, wo die Leute immer über mehr Qualität, was kann man noch mehr machen, was kann man. Und ich weiß auch, der erste Besuch, der Stuart hat ja nie einen Führerschein gehabt, da habe ich den immer gefahren, wenn er irgendwelche Leute. Der erste Besuch war, glaube ich, 88, 89 beim Olivier Humbrecht, seinem Vater, ne? Und so. Faszinierend. Ich habe noch nie was von damals von Full Cluster Pressing gehört. Ne? Und der hat davon erzählt. Und du bist dann überall, hast die ganzen Leute besucht. Ne? Und jeder hat irgendwas erzählt, was er macht und was interessant ist, was neu ist und so. Und du musst es eigentlich nur für dich entscheiden, ne? Ob das für dich auch passt oder ob wir sowas auch mal ausprobieren konnten. Ne? Und das war einfach, das war faszinierend. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, indem ich halt Stuart durch die Gegend gekacht habe und aber dadurch Winzer besuchen konnte.
Ist es bei dir dann immer so langsam mehr und mehr geworden oder gab es irgendwann einmal eine Initialzündung, wo du gesagt hast, hey, wir müssen jetzt, ich meine, du bist ja so irgendwie der Repräsentant mehr oder weniger des deutschen Rieslings und kamst eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, durch einen Zufall, blöden Zufall irgendwie dazu, aber das ist ja schon irgendwie also, beeindruckend. Ja. Und du bist ja auch, ich meine, so einzellagentechnisch. In Österreich sagen wir immer, mit einer vollen Hose ist es leicht stinken. Und yeah. Ich meine, du hast so spektakuläre Lagen an der Mittelmosel. Und ich meine, kam das dann so irgendwie irgendwann dazu, dass du gesagt hast, okay, wir müssen jetzt diesen Weg gehen? Oder kam das so peu à peu?
Sag mal so, das fing ja an, ne? Also sehr bescheiden, ne? Als ich das Weingut übernommen habe. Ne? Weingut war also 10 Hektar, ne? Waren alles sehr gute Lagen. Alles sehr alte Reben, da kann man ja jetzt heute dankbar sein. Früher habe ich gehasst, mein Alter war geizig bis zum geht nicht mehr, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und mein Großvater war auch nicht besonders ausgabefreudig. Die haben da so nie einen Weinberg neu gepflanzt. Ne? Als ich den Laden da übernommen habe, dann 88, ne? Die Weinberge waren alle alt. Damals galt es so, ja, du musst doch alle 25, 30 Jahre neu pflanzen, damit so hohe Erträge hat das. Die haben nie was neu gepflanzt. Ne? Also ich habe dann Weinberge geerbt, die über 100 Jahre alt, noch alles wurzelecht war, ne? Also keine amerikanischen Unterlagen. Ne? Und die Weinberge habe ich heute noch, die heute sind so 130 Jahre alt.
Wie ein Lotto-Checkpoint.
Ne? Unglaublich, ne?
Ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus.
Ja, das ist ganz einfach.
Ich höre erstmal zu so und dann mache ich.
Und dann hast du uralte Weinberge geerbt, ne? Mit ganz alles noch wurzelechte Reben. Du weißt, das ist ja eine absolute, das ist ja eine unglaubliche Besonderheit. Ne?
Ich wollte gerade sagen, so, das hört sich auf jeden Fall sehr
unglaubliche
original an.
Unglaubliche Besonderheit, weil das gibt es eigentlich gar nicht mehr in Deutschland, ne? So was, ne? Yeah. Und so. Als ich das übernommen habe, da war der Laden ja auch bankrott, ne? Der Laden war vollkommen bankrott, als ich das übernommen habe, ne? Und viele Schulden, wenig, gar keiner. Mein Vater hat alles nach USA verkauft, weißt du? So 90%, ne? Alles nach USA verkauft. Und dann 84, 85 ist ja der Dollar so abgestürzt von 3,80 Mark auf 1,40 Mark, ne? Also innerhalb von 3 Jahren haben wir alle Kunden verloren in den USA, ne? Also so genommen 90% unserer Kunden.
Und stimmt das, dass du zu Beginn nicht wusstest, wo die tatsächlichen Weinreben waren und die Weinberge?
Ja, also genau. Und dann habe ich dann den Laden 87 im Herbst übernommen. Ne? Mein Vater, wie gesagt, schwer krank und so. Ne? Und ich habe mich nie mit dem Verwalter besonders gut verstanden. Ne? Und dann habe ich einen alten Freund, der heute noch Kellermeister ist, der mit meinem Bruder Abitur gemacht hat. Der hat in Göttingen studiert, war aber spezialisiert, also der hat gern getrunken, ne? Der hat aber war spezialisiert, der hat in Göttingen Landwirtschaft studiert, war aber spezialisiert auf irgendeinen tropischen Schweinepestvirus, ne? Und hat eigentlich nur Bier gesoffen und so billigen Erdbeersekt und so ein Zeug, ne? Und Schnappes, ne? Und dann war mein sehr guter Freund und der hat mal einen Job gesucht und habe gesagt, Mensch Bernie, dann komm, dann kannst du auch hier arbeiten, so ein Weinberg und so. Wir haben uns sehr stark angefreundet. Ja, und dann in 87 im Herbst gab es dann zu dem Eklat, ne, dieser, weil ich wollte auf einmal jetzt, ne, so jung, motiviert, dann, oh, jetzt müssen wir das machen und jetzt müssen wir das machen und jetzt müssen wir hier selektieren und wir müssen das, ne. Und dann kam der Verwalter und hat gesagt, machen wir nicht. Und alles Typen, die 30, 40 Jahre dann im Weingut gearbeitet haben, dann so vollkommen eingelaufen waren, ne? Und da hat er gesagt, ja, nee, bei heute machen wir so eine Selektion. Da habe ich gesagt, nee, so einen Scheiß machen wir nicht. Wird so nachher alles wieder zusammengekippt, ne? Warum soll man uns die Arbeit machen? Da gab es dann einen riesen Eklat. Und dann haben die im Herbst 87 hat diese ganze Mannschaft gekündigt. Kellermeister, Außenbetriebsverwalter, all die Leute, die im Prinzip auch wussten, wo die Weinberge sind. Also das wusste ich jetzt nicht, wo die sind, ne? Weil das sind ja alles kleine Parzellen überall, ne? Wahnsinn, ne? Irre, ne? Und ja, und dann habe ich gesagt, oh, da haben die einfach natürlich versucht, ne, so den Arm umzudrehen und zu erpressen, ne? Also entweder wird jetzt gemacht, was wir wieder weiter wollen, oder wir sind weg, ne? Und das mit einem Herz, schlecht, ne? Und da kam der Bernie, der dann schon bei uns war, also nur am Weinberg, da habe ich gesagt, Bernie, was machen wir denn jetzt? Ne? Jetzt haben wir ja ein Problem. Ne? Und so sagt er, weißt du was, lass die alten Typen da gehen. Ne? Mit denen werden wir nie froh werden. Ne? Da war er nur, da haben wir keinen Kellermeister, keinen Außenbetriebsverwalter. Und da hat er gesagt, naja, gut. Da habe ich gesagt, okay, dann werde ich dich jetzt zum Kellermeister appointen. Ne?
Was dann heißt das, Kellermeister?
Kellermeister. Der Kellermeister ist der, der den Wein macht. Ne? Und okay. Im Keller arbeitet, in den Fässern Wein macht, presst und sonst was. Ne? Da habe ich gesagt, okay, dann kümmere ich mich um den Außenbetrieb. Und da hatte ich noch so ein Dreierteam. Da war noch ein alter Freund, der hat in Kassel Landwirtschaft studiert. Ne? Und der Christian, der war irgendwie so ein Entwicklungshilfeprojekt in Tonga, der war sehr gut in der Logistik, der hat immer für den König von Tonga den ganzen Schnaps besorgt. Ne? Also, ne? Und so fingen wir dann an, zu dritt. Ne? Und so, dann haben wir das gesagt, und dann haben wir gesagt, weißt du was? Das lassen wir das erstmal ruhig angehen. Was auf so ein scheiß Jahrgang 87, ne? Jetzt machen wir uns erstmal Gedanken. Haben dann die ganzen Lesern, waren ja alles polnische Erntehelfer, haben gesagt, jetzt machen wir erstmal eine Pause für eine Woche. Ne? Woche, zwei Wochen Pause und uns was überlegt. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Das müsste doch eigentlich, lassen wir die anderen doch alle mal lesen. Und wenn die alle, alles weggelesen ist, dann was übrig geblieben ist, das muss doch unser sein. Ne? Und jetzt kommt aber der Hammer. 87 war ja so ein scheiß Jahrgang. Und alles, jeder ist raus, lesen, nur versichern. Ne? Und ab 1. November ist auf einmal das Wetter komplett gewechselt und war nur noch schön. Tolles Wetter, Sonnenschein und auf einmal sind die Mostgewichte nach oben. Ne? Das wurde dann für uns ein richtig schöner Jahrgang. Tolle, viele Kabinetts, Spätlesen, andere hatten das gar nicht gehabt. Aber weil wir so lange gewartet haben, weil wir nicht einfach warten wollten bis zum Schluss, bis dann jeder gelesen hatte, ne? Hat sich's bei uns noch in einen schönen Jahrgang getreten. Ne? Und so, ne? Ja, und danach, das war dann Hammer. Und dann haben wir natürlich direkt, als wir die gelesen haben, haben wir jeden einzelnen Stock markiert. Das ist ja nicht bei uns so, dass das so ein rechteckiger Weinberg ist. Da gibt es Weinberge mit 36 Ecken. Ne? Dann fängt mit 2 an, geht dann 3 weit, 5 hoch, wieder 4 weit, 10 hoch, dann 3 narrow, dann wieder hoch und so Dinger. Ne?
Also du musst echt wissen, wo jeder Stock steht.
Quasi. Und jeder Stock ist ja, und auf der Grenze gehört ja einem gemeinsam damals. Ne? Das heißt, auf der Grenze, der erste Stock gehört mir, der zweite gehört dem Nachbarn, der dritte gehört mir, der vierte gehört dem Nachbarn wieder.
Gott.
Da bist du wahnsinnig. Ne? Und so, und da haben wir jeden einzelnen Stock markiert, ne? Mit so einem Band. Ne? Haben wir heute noch die Bänder. Ne? So, dass die Leute, dass wir dann natürlich die Weinberge dann beim Schneiden und so wieder finden. Ne? Ja. Dann kamen die ganzen Anrufe. So, was willst du für den Weinberg, Junge? Ne? Willst du verkaufen? Ne? Warum soll ich denn Weinberge verkaufen? Naja, sag mal doch den Preis. Ich will jetzt den Preis wissen. Ne? Sag, ja, was hat denn? Ne? Und bei uns, das wusste ich auch nicht, bei uns gibt es eine alte Tradition, wenn du die Weinberge markierst, ne, sind die zum Verkauf. Weil dann die Leute, die den dann besuchen wollen, dass sie den finden. Ne? Und dann dachten die, alle meine Weinberge waren markiert. Dachten die alle, ich bin alles verkloppen. Ne? Verkaufen. Ne? Und so, da habe ich die ganzen Anrufe. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will die behalten. Und dann habe ich gesagt, warum hast du denn markiert? Und dann bist du natürlich unten durch. Ne? Ja, weil ich es selber finden wollte. So fing das an. War eine schöne Zeit.
Das war also dein erstes Jahr, denn
ja, mein erstes Jahr. Hast. Man hat dann... wie soll ich sagen? Ja, man hat mich danach auch nicht besonders ernst genommen.
Ernst?
War das auch gut.
War ja, nicht ernst, ne? Ernst.
Ja,
so du, aber dann hat man dich schon sehr schnell ernst genommen, nämlich habe ich vom Stuart erfahren.
Das ist lecker, ne?
Ja, das ist sehr gut. 1990 hast du ja beim Feinschmecker irgendwie so einen Preis gewonnen.
Ja, stimmt, hast recht.
Mit dem Gutsriesling gegen die trockenen Spätlesen und
Auslesen. Ja, genau. Ja, damals mit dem Gutsriesling. Hast recht, genau. Habe ich ganz vergessen. Ja, genau. Das war mit dem 90er. Oder bei der 89er haben wir den deutschen Riesling-Preis gewonnen. Ne? Das ist schon erstaunlich. Damals hat das noch viel Wert gehabt, sowas. Ne?
Weil also, es war kurz noch, danach, oder? Wenn du 88
bist, ja, 90. Genau, kurz danach. Da haben wir mit dem ersten Gutsriesling, den wir produziert haben, Dr. Losen Riesling Trocken, haben wir den deutschen Riesling-Preis gewonnen. Damals beim Krautkrämer in Münster noch. Ne? Aber war schon eine irre, das war eine Geschichte. Ne? Als ich da mal aufgerufen worden bin, oh mein Gott, oh wow. Ne? Und das hat damals auch noch einen hohen Stellenwert gehabt. Ich weiß nämlich noch, Ich habe den Wein wie Sauerbier wir hatten ja keinen Bekanntheitsgrad zu der Zeit gehabt, ne? Auch wenn das ein altes, traditionelles Weingut war. Mein Vater hat sich aber immer nur um die Politik und sonst was gekümmert. Das war nie so sein Ding gewesen, ne? Der einzige Grund, warum das Weingut noch existierte, er musste seinem Vater, war Einzelkind, seinem Vater am Sterbebett versprechen, dass er niemals das Weingut verkauft. Aber es war nicht sein Ding, ne? Und auf jeden Fall, ich kann mich noch gut erinnern, habe ich versucht, hier, wie hießen der noch in Köln? Das war damals der Unterberg, das war die feinste Weinhandlung Kölns. Ne? Also der, sag mal, der Mann, der was Schlechtin über deutsche Weine zu sagen hatte. Ne? Da habe ich wie Sauerbier hab ich versucht, den Wein loszuwerden. Ne? Nein, nee und so, bla bla bla. Ja, und nachdem ich den deutschen Rieslingpreis gewonnen habe, dann hat er mich direkt angerufen, ne? Er war direkt bereit.
Was hast du aber anders gemacht denn? Also ich meine, du hast die denn gefunden, dann also, hast du diese Spätlese gemacht?
Wir haben überhaupt nichts anders gemacht. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht, ne? Weil wir haben im Prinzip, weil auf die Kunst war kein Geld. Ne?
Less is more.
Ja, less is more, genau das ist es, less is more. Wir sind eigentlich nur dahin gegangen, also auch dat, all die Sachen, dat, selbst das mache ich heute noch. Ich habe immer wieder nur Dinge wiederentdeckt. Ich habe nichts neu erfunden. Ich bin einfach immer nur zurückgegangen. Wir machen ja heute diese Reserven, du kennst sie ja, ne? Die GGs, Reserven. Wir machen Weine wie mein Urgroßvater vor 120 Jahren. Das ist aber eine vergessene Weintradition. Ne? Und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, als im Prinzip so wenig wie möglich zu machen. Ne? Und so, ne?
Weniger
und,
ist mehr.
Ja, weniger ist mehr. Das ist der alte Designerspruch. Ne? Ja,
und sag so, ich
ne?
immer.
Das ist im Prinzip, ich glaube, wir müssen nichts neu erfinden. Ne? Nee. Wir müssen eigentlich nur zu den Zeiten zurückgehen, wo zum Beispiel, wie kann es sein, dass deutscher Wein oder Riesling von Rhein und Mosel vor 120 Jahren, um 1900, der teuerste Wein der Welt war in England, ne? Ja, was haben die denn da gemacht? Wäre denn nicht normal, oder für mich ist es doch logisch, wenn das die teuersten Weine der Welt waren damals, vor 120 Jahren, sollte ich nicht einfach zurückgehen und mir einmal anschauen, was die vor 120 Jahren gemacht haben oder vor 130 oder 140 Jahren. Ne? Ja. Aber das ist vollkommen vergessen. Diese Weinmachen, diese Art des Weinmachens, wie man vor 120, 130, 140 Jahren Wein gemacht hat, ne? Das ist vollkommen verloren gegangen. Ich muss sagen, ich habe mich schon immer ein bisschen für Wein interessiert. Das war ja nur das Problem mit meinem Vater. Ne? Also das mit dem zusammenarbeiten, das wäre absolut schief gegangen. Nein, wir hätten uns irgendwann mal gegenseitig umgebracht. Ne? Aber ich habe 81, da war ich noch Archäologiestudent, habe ich ein altes Buch, mein Großvater hat, wir haben immer noch diese große Bibliothek, 10.000 Bücher, ne?
Oh.
Habe ich ein altes Weinmacherbuch, ne? Gesehen, ne? Und da gab es von 1807, nannte sich der Kellermeister, ne? Da wurde beschrieben, dass man Wein, also Riesling von Rhein und Mosel, vor 200 Jahren, zur Zeit von Goethe, 20 bis 30 Jahre im Fass gelassen hat, auf der vollen Hefe. 20 bis 30 Jahre auf der vollen Hefe im Fass gelassen hat, vor 200 Jahren. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein.
Vergessen oder absichtlich?
Nein, das wurde da beschrieben. Das war die Art des Weinmachens zu der Zeit. Und da habe ich gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein, das Zeug, das muss doch alles Madeira sein oder Sherry, oxidierte Zeug. Vielleicht, naja, die Engländer, die saufen ja gern oxidiertes Zeugs, ne? Und so, ne? Also die Franzosen nennen das ja immer noch Gouanglais. Wenn Wein oxidiert ist, nennen die Franzosen, sagen, oh, wenn Wein etwas oxidiert ist und ein Franzose probiert und sagt, oh, Gouanglais, ne? Also englischer Geschmack, weil die gern ja Sherry und Madeira und so was trinken, ne?
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. In eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Aber dann, vielleicht liegt es daran, dass die damals halt so lange im Fass liegen lassen haben, weil die Engländer so was ganz trinken. Ne? Aber das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Da habe ich meinen Vater gefragt, 81, ne? Da war ich, wie gesagt, noch Student, da habe ich gesagt, kann ich ein Fass Wein haben? Er hat gesagt, ja, mach, was du willst. Ne? Und da habe ich mir einen Wehlener Sonnenuhr Spätleser geholt, ne? Und die habe ich, einfach nur, um zu beweisen, dass das ein Wein ist, den wir heute vielleicht nicht mehr trinken würden. Ne? Mhm. Aber da learning by doing. Ne? Den Wein habe ich 27 Jahre im Fass liegen lassen, nach diesem Weinmacherbuch. Ne? Geil. Den habe ich 2008 abgefüllt, ne? Hör mal, ist irre. Weißt du, wie ich den heute immer nenne, den Wein? Jetzt ist ja schon 14 Jahre jetzt in der Flasche. Ich nenne den immer mein Benjamin Button Wein, ne? Der wird immer frischer und frischer in der Glas. Ich kann dir den erklären. Ich bin kein Chemiker und so was. Ja. Das ist unglaublich. Also, das ist ein, weil keiner kennt ja mehr 200 Jahre alte Weine. Was wissen wir denn von so einem Wein, wie der früher ausgehört? Aber wenn du das nicht machst, und dann hat keiner ja die Geduld heutzutage, mehr nochmal 30 Jahre oder 27 in dem Fall, zu warten, um dann rauszufinden, was da rauskommt. Ne? Ja. Das ist genial. Wenn du kommst, und ich mache eine Flasche auf. Ne? Und das ist irre. Ne?
Ist on record.
Ist on record. Ja. Du meintest eben gerade schon, learning by doing.
Ja. Learning by doing, also finde ich unglaublich spannend. Ne? Ja. Weil wie gesagt, seitdem ich diese Geschichte da gemacht habe, der 81 mit diesem 81er Wein, der eine vollkommene Überraschung ist, ne? Weil ich habe ja genau das Gegenteil, ne, erwartet. Ne? Und wenn du dann Fachleute gefragt hast, ne, irgendwelche Professoren oder sonst was, ne, die haben gesagt, nee, wenn du so Wein so lange im Fass liegst, das wird da, das ist alles oxidiert, ne, das wird alles tieffarbig und sonst was, ne? Und so, pff, keine Ahnung. Ich habe das einfach gemacht, bums, zack, gemacht, ne? Und das ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich, diese Erfahrung, ne? Und dann habe ich, wann war das, vor 15, 17 Jahren, habe ich, hat mir ein alter Kunde, ne? Uralter Kunde, ne, der noch meinen Urgroßvater kannte, ne, mir einen Wein mitgebracht, ne, von meinem Urgroßvater, weil wir, ja, das Weingut sind im Prinzip zwei Weingüter, die zusammengekommen sind. Meine Mutter wie mein Vater sind beide Einzelkinder, ne, und die haben beide ein Weingut geerbt, ne, und als sie 53 geheiratet haben, sind die zwei Weingüter zusammengekommen. Aber zwei verschiedene Traditionen. Das Weingut väterlicherseits, der hat, mein Großvater und Urgroßvater haben nur trockene Weine produziert. Während das Weingut meiner mütterlicherseits, ne, das kommt aus dieser Prüm-Linie, Prüm-Erbe, ne, die haben immer nur fruchtsüße Weine produziert. Also so Kabinett, Spätlese, Auslese, fruchtsüß. Ne?
Bisschen Newcomer-Weingut, ne? Auch aus dem
Ort. Newcomer-Wein. Und dann hat mir dieser uralte Kunde, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre her, der hat mir dann mal gesagt, gell, du weißt ja, dass dein Opa und dein Uropa, ne, da aus Ötzig, ne, ja nur trockene Weine gemacht haben. So sagt, ja, weiß ich, leider haben wir die nicht mehr, nichts mehr da. Und so hat er gesagt, ich habe dir eine Flasche mitgebracht, einen 47er. Ein 47er Ötziger Würzgarten, trocken, ne, damals, wie der Uropa sie ausgebaut hat. Ne. Und habe ich Wochen später aufgemacht, genial. Genial, also ich meine, 50, 60 Jahre alter, trockener Riesling, ich war beeindruckt. Ich dachte immer nur, die restsüßen Kabinettspätlesen, Auslesen, die können super altern. Hatte aber noch nie so einen alten, trockenen Moselwein gehabt. Das war genial. Da habe ich mich natürlich schon interessiert, was hat der Alte denn gemacht, ne, der Opa, ne? So, dass du ja ein trockener Wein, ne, der so lange hält und super war, ne? Und so, und dann weiß von meinem Vater und so. Der hat die Weine alle mindestens 2 Jahre im Fass auf der Vollhefe gelassen, ne? Ja. Und dann nochmal 2, 3, 4 Jahre in der Flasche, bevor sie in den Markt gebracht hat, ne? Und im Prinzip, na, zwar verkürzt als diese 20 Jahre, ne, wie man das vor 200 Jahren gemacht hat, also 100 Jahre später, hat man 2, 3 Jahre die Weine im Fass liegen lassen. Ne? Und das fand ich einfach genial. Und da habe ich gesagt, Mensch, bin ich zum Kellermeister gegangen, zu meinem Kellermeister, Bernie, habe ich gesagt, Bernie, wir müssen das jetzt alles anders machen. Ne? Wir müssen unsere trockenen Weine machen wie mein Urgroßvater. Ja. Ne? Was er ja, wie, wie, was weiß ich denn, wie dein Urgroßvater Wein gemacht hat. Ne? Sag ich, ja, im Prinzip ganz einfach, ne? Muss nicht viel machen, ne? Einfach 2 Jahre, 3 Jahre auf der Hefe liegen lassen. Prima Geschichte. Dann sagt er, ja, also ich weiß nicht, ne? Und so, hast du denn, weißt du denn überhaupt, wie der das gemacht hat? Und so, ja, man könnte ja mal ausprobieren, das ist doch super, ne? Wir gehen jetzt einfach zurück, ne? Natürliche Gärung, alles wieder zurück in Fass, lange auf dem Fass liegen lassen und auf der Vollhefe liegen lassen und so. Da kam der Bernie am nächsten Tag hier mit so DIN A4 Platten und gesagt, ja, kannst du mir das mal bitte unterschreiben, ne? Soll ich mir nicht unterschreiben? Sagt er, ja, weißt du was, ne, jetzt soll ich irgendwas machen, ne? Und wenn die ganze Scheiße daneben geht, ne, dann kannst du mich aber nicht haftbar machen, das war doch deine Entscheidung, ne? Du Arschloch, ne? Und so, ne? Und so, dann hab ich gesagt, ja, kein Thema, komm, jetzt machen wir das mal, ne? Und so. Super, und das ist auch, jetzt machen wir das auch schon seit 15, 20 Jahren. Wir machen Weine, die 1 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre, 8 Jahre auf der Hefe liegen, ne? Vollhefe liegen, ne? Vollhefe im Holzfass, ne? Das ist genial. Ich habe letzte Woche noch den 13er, der immer noch im Fass auf der Vollhefe liegt, ne? Der hat so eine Farbe, hier, hellfarbig, der immer noch irre, der ist jugendlich, ne? Wahnsinn. Und das meine ich jetzt mit Learning by Doing. Da gibt es Sachen, die man vor 120, 130 Jahren gemacht hat und wir wissen gar nichts mehr davon, ne? Und das kannst du eigentlich nur wieder entdecken, wenn du es ausprobierst, ne? Du musst natürlich ein bisschen sag mal, Patience haben, ne? Du musst ein bisschen Geduld haben, ne?
Vor allem so, auch. Ne?
Glaub, das ist natürlich, ja, ja.
Aber du brauchst auch die gewisse Kohle dazu natürlich, nicht? Weil Geduld im Wein machen heißt ja auch Kohlen irgendwie und ein bisschen Invest. Und jetzt wissen wir ja auch.
Du weißt doch, wie man ein kleines Vermögen im Weinbusiness macht, indem man mit einem großen anfängt. Ja,
genau. Aber das ist ja jetzt ein super Thema, super Überleitung. Wir wissen ja auch, dass du nicht nur sehr enthusiastischer Weinmacher bist, wie man gerade hört, sondern ja auch Unternehmer. Und du hast ja auch noch einige andere Sachen so nebenbei. Oh. Nicht neben dem kleinen, aber feinen Weingut. Ja. Im Wernkastel gibt es ja auch noch andere Sachen.
Wie die alte Mutter vom Freund von mir sagte, mit 95 im Rollstuhl, die sagt immer, und wie jedet Ihnen, Frau Damen? Da sagt sie immer, immer heiter, immer weiter. Ne? und so sehe ich das genauso. Ich meine, ich liebe die Mosel und ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Weinbaugebiet und wir können ganz große Rieslinge da machen. Ich bin auch überzeugt, dass es einer der ganz großen Rieslinggebiete ist. Aber man will sich auch weiterentwickeln. Ne? Und vor 25 Jahren, da gebe ich zu, ich habe immer die Burgundersorten sehr gern gemocht, also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, ne? Und jetzt ist die Mosel jetzt damals, vor 25 Jahren, war das nicht unbedingt...
Auch Grauburgunder?
Ja, okay. Ich liebe Grauburgunder. Wirklich? Ich liebe Grauburgunder, ehrlich. Aber nicht Grauburgunder so dick, fett und sonst was gemacht, ne, sondern ein bisschen eleganter, ne, ohne Botrytis, ne, nicht dieses fette Zeug da. Ne.
Also wenn ich in Späti gehe, nehme ich auch immer Grauburgunder.
Ja.
Harry Wein, das Wörterbuch. Heute... Weinbaugebiete. Die Mosel. Die Mosel ist wahrscheinlich das weltweit am meisten gefeierte deutsche Weinbaugebiet. Das liegt daran, dass die Mosel wie kein anderes Gebiet für den Stil steht, den es nur in Deutschland gibt. Feine, schwerelose Rieslinge mit einer perfekten Balance aus Säure und Süße. Am Fluss Mosel liegt zwischen Saarburg und Cochem das größte Steillagenweinbaugebiet der Welt. Die Weinbauregion Mosel umfasst aber auch Weinberge an den benachbarten Flüsschen Saar und Ruwer. Die steilen Weinberge sind extrem schwer zu bearbeiten, aber bringen deswegen auch einzigartige Weine hervor. Darunter die teuersten Weine, die es in Deutschland gibt. Die Süßweine von Egon Müller, die gerne mal über 10.000 Euro pro Flasche kosten. Seid ihr komplett behindert?
So, deshalb machen wir jetzt den Podcast. Ja.
Ist aber so, ne? Wirklich, wenn ich aus dem Kühlschrank da was nehme, dann ist es meistens Grauburgunder.
Ja, ja.
Keine Ahnung.
Also ich finde auch Grauburgunder, ich liebe Grauburgunder. Und ich wollte jetzt aber nicht an der Mosel etwas machen, was da keine Tradition hat. Ne? Aber die Burgundersorten haben eine ganz, ganz lange Tradition am Rhein. Ne? Und da war immer so ein Traum. Und das war auch wieder ein reiner Zufall. 1996... ruft der Stuart mich an und sagt, hör mal, ich habe da einen Kumpel und so, der sucht da jemanden, ne? Der hat da so ein altes Weingut aufgetan, ne? Die suchen jemanden, die das pachten wollen und so, ne? Bin ich da runtergefahren, boah, traumhaftes Anwesen, super, super, super schön, ne? Und das ist natürlich, das ist viel mondäner in der Pfalz als bei uns an der Mosel. Da war ich direkt verliebt drin, haben wir angefangen und so. Und wir machen zwar auch Riesling da, aber ich sag mir, wir konzentrieren uns vornehmlich auf die Burgundersorten, was wir in der Villa Wolf in Wachenheim machen, ne? Finde ich super spannend, ne? Ganz toll, ne? Und das Verrückte ist, viele wissen ja gar nicht, dass Deutschland ja sowieso der größte Rieslingproduzent in der Welt ist. Ne? Mit 50% der weltweiten Rieslingfläche, da ist Deutschland absolut ganz vorne. Ne? Aber viele wissen ja gar nicht, dass Deutschland auch ganz vorne ist mit Weißburgunder und Grauburgunder. Ne? Ne? Also die größten Weißburgunderproduzenten der Welt sind, ne? Und auch mit die größten Grauburgunderproduzenten der Welt sind. Und bis vor einigen Jahren sogar der zweitgrößte Pinot Noir-Produzent der Welt war. Ne? Bis Amerika, ne? Sideways, ne? 2004 kam dieser blödsinnige, also immer noch ein bescheuerter Film, ne? Für meine Begriffe, sorry.
Keine Ahnung.
Ne? Ah, der kam da raus Max, und da gab es irgendwelche Idioten, die dann haben so Ferien gemacht in Kalifornien und der eine hat der ganze Zeit nur über Pinot Noir gequasselt, wie groß der ist und bla 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 und so, ne? Und dieser eine Film, ne? Der hat 2004 einen Boom in Amerika für Pinot Noir, also für Spätburgunder, ausgelöst, der bis heute anhält. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 16 Jahre lang ist die einzige Rebsorte, die in Amerika immer noch kontinuierlich wächst, aufgrund dieses einen Films, der 2000 B-Movie in 2004.
Und nebenbei hat er den Merlot das Genick gebrochen.
Ja, genau. Und hat den Merlot das Genick gebrochen. Er hat gesagt, Merlot ist scheiße und Pinot Noir ist groß.
Gerechtfertigt oder nicht, weiß man, ne? Aber.
Was ist das für ein Film?
Guck den mal, Sideways heißt er. Ist wirklich,
ich mach da jetzt keine Werbung dafür. Ne?
Aber. Das der Pinot Noir ist schon eine große Geschichte und das leitet mich natürlich darüber. Wir haben auch ein Weingut in Oregon, weil ich liebe den Pinot Noir. Ne? Und da haben wir uns auch in Oregon, ne? Haben wir 2009 haben wir da, 2009 haben wir ein Weingut da aufgemacht. Ne? Habe ich 40 Acres gekauft, ne? Kellerei gebaut, Weinberge gepflanzt, also 90% Pinot Noir, ne? Weil Oregon gilt als das Burgund von Amerika, kann man sagen. Ne?
Ist es einfacher in Amerika?
Boden und Klima? Also.
Ist es einfacher in Amerika?
Ja. Also die haben bei weitem nicht so viele Bürokratie wie hier. Ne? Also ich muss sagen, ich bin, auch wenn ich weiß, hier, da, dann tut man sich ein bisschen outen. Deutschland wird ja viel America-Bashing gemacht. Ne? Ich bin ein großer Amerika-Fan. Das mag man vielleicht.
Aber nur aufgrund von dem Anbau jetzt.
Ja, ich mag natürlich nicht Herrn Trump. Ne? Und so. aber wirklich, vieles ist in Amerika leichter. Ne? Also sag mal, sich selbstständig zu machen, was zu machen, ne? Innovativ zu sein und so, das ist viel, viel einfacher in Amerika. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die lassen einen erstmal laufen. Die lassen einen machen. Ne? Die nerven einen nicht. Ne? Und so, ne?
Ja, ist nicht so viel, mach hier so mal, viel Politik
mal
hier denn.
Ja, versuch doch mal hier eine Baugenehmigung zu bekommen. Ne? Ja. In den USA, hey, super, zack, ne? Da gehst du hin, da gehst du zum County Guy, ne? Und da sagt er, hey, boy, I want you building the winery here, ne? Ja. I want the jobs, ne? Gehst du mal hier zu der Baubehörde in Norddeutschland, sagen die, was interessieren mich denn die Jobs, ne?
Ja. Warum bist du denn ins Burgund gekommen?
Oh, naja, sag mal so. wenn so müssen nie ein Hektar 100 Millionen Euro. Dafür kriegst du auch in Amerika 100 Weingüter. Nee, das ist ja irre. Burgund, du weißt es selber, Burgund ist sowas von abartig geworden, was die Preise angehen. Ne? So gern ich da wirklich was machen würde. Aber das ist Milliardärsspielwiese geworden. Wirklich. Milliardärs. Nicht mehr Millionärsspielwiese. Milliardärsspielwiese geworden. Die Preise sind sowas von abartig hoch. Also Landpreise, ne? Das vergessert.
Aber hast du denn nicht, du kennst ja bestimmt dann Leute da, hast du nicht vielleicht so Sachen mit irgendjemandem zusammen gemacht oder sowas?
In Burgund?
Ja, allgemein.
Na klar. Wir haben ja auch eine Importfirma, ne, in den USA. Ne? Wir importieren Weine, zum Beispiel auch Burgunderweine vom Nicolas Potel. Mhm. Ne? Roche de Belaine und Domaine de Belaine importieren wir. Wir importieren die Weine von deutschen Kollegen, ne? Wie Schubert und Weil und Wittmann. Ne?
Hat das eigentlich damals, war das so irgendwie gleichzeitig, als du Losen Bros, glaube ich, heißt das, oder? Als das rauskommen ist.
Losen Brothers.
Weil du hast dich ja irgendwie getrennt von deinem bisherigen Importeur.
Ja, genau.
Und gemeint, du kannst es selber besser. So,
stetig ist der Deutsche. Ja, also genau so. Aber sag mal so, ich war immer enttäuscht von den Importeuren. Ne? Die Importeure, die deutsche Weine importiert haben in Amerika, ey, was war das für Typen, ne? Also, war vollkommen Idioten, sorry, so dazu sagen, ne? Und so, ne? So waren Egomanen und sonst was, ne? Ich weiß nicht, was die wollten und so. Und irgendwann hatte ich einfach die Nase voll gehabt, ne? Habe gesagt, komm, jetzt mache ich das selber, ne? Da habe ich einen Freund gefunden, einen guten Freund von mir aus Oregon und deswegen in Oregon, dann nachher die Winery. Da habe ich gesagt, Mensch, Kirk, meinst du nicht, das könnten wir selber machen? Also, ja, klar, komm, versuchen wir das einfach mal. Haben wir das gemacht, zack. War die beste Entscheidung meines Lebens.
Muss ich aber warum, sagen. Warum Oregon? Warum nicht irgendwo anders?
Aber mein Freund, mein Anwalt.
Alabama oder sowas?
Das ist das einzige vielleicht Handicap in Amerika. Ohne Anwalt läuft da gar nichts. Ne? Mhm. Also mein Anwalt, was auch ein alter Freund war, ne? Deutschstämmig, ne? Der ist zwar in den USA geboren, aber die Eltern waren Deutsch und er sprach immer noch fließend Deutsch. Das ist natürlich sehr hilfreich von der Sprache her, ne? Und dann dieser andere Freund, ne? Der Kirk, der heute Geschäftsführer ist, ne? Das waren alles Freunde, mit denen ich immer viel zusammen gedacht habe. Und die waren halt alle in Portland, Oregon, ne? Ah. Und Ich glaube, wir Deutsche lieben the Pacific Northwest, ne? Weil vom Klima her, von der Landschaft, ne? Viel Wald und so, ne? Und so. Ich finde Pacific Northwest finde ich faszinierend. Das ist einfach ein schönes Gebiet, ne? Viel Wald, viel Berge, ne? Und sonst was. Tolles Gebiet. Also gefällt mir super gut, ne? Auch vom Klima her eher, sag mal, eher hier wie bei uns, ne? Mhm. Und so, ne? Und coole Leute, ne? Der Pacific Northwest, das sind wirklich, die Leute sind anders, ne? Die sind anders drauf, als wenn du jetzt an der Ostküste bist oder ja, unten klar. Im Süden oder so, ne? Ja. Und so, ne? Also schon tolle, also schon toll, ne? Und dort hat sich dann einfach so ergeben, dass wir dann, ne, die Importfirma Lozen Brothers in Portland aufgemacht haben, ne? Und dann haben wir, wie gesagt, Kollegen mit reingeholt im Boot, ne? Ne? Viele deutsche Kollegen, ne? Jim Barry von Australien tun wir auch importieren. Gantenwein, ganz klein aus der Schweiz, ne? So ist ein schönes Projekt, ne? Aber wir machen, wie gesagt, wir machen halt wirklich nur, was wir wollen und was uns Spaß macht, ne? Und so. Ich bin da ja jetzt nicht drauf angewiesen, da ein riesiges Importbusiness draus zu machen, sondern das soll wirklich, das soll eine Weingeschichte sein, ne? Und auch die Leute, die für uns arbeiten, sind alles Weinenthusiasten, ne? Die Verkäufer sind große Weinenthusiasten. Die können sich unglaublich einsetzen und wissen auch viel über die Weine und so. Das ist wichtig, ne? Dass man dann, deswegen sage ich auch immer, manchmal kommen natürlich, sagen wir mal, andere Weingüter, ah, kannst du uns denn auch importieren? Sag ich, ja, weißt du, wenn wir dich importieren, verlangst du ja von uns, dass wir einen guten Job machen, ne? Aber ich kann ja den Verkäufern nicht jedes Jahr 10 neue Weingüter aufdrücken, ne? Dann können die keinen guten Job mehr machen, ne? Also wir brauchen für ein Weingut, brauchen wir 1-2 Jahre, um das zu etablieren, weil wir, die verlangen ja was von, wenn wir so jemand annehmen, dann müssen wir ja auch was zeigen, Leistung zeigen, ne? Sonst ist das ja wie Knete an die Wand schmeißen, ne? Was hängen bleibt, das verkauft sich, ne? Das andere fällt runter, ne? Und das wollen wir nicht, ne? Weil genau das habe ich 20, 25 Jahre lang selbst erlebt mit anderen Importeuren, ne?
Klar.
Also muss schon ein bisschen, wir versuchen das ein bisschen seriöser zu machen.
Und wenn man jetzt zurückgeht so an die Mosel oder generell Trends, hast du, ich meine, du machst ja relativ lang das Gleiche eigentlich, aber das in immer einer stetigen oder steigenden Qualität
man
und so weiter.
Man muss sich ja, genau, man muss sich...
Also, man muss sich ja immer ein bisschen verbessern, ja, um gut zu bleiben, sozusagen.
Verbessern, nicht? Neu erfinden, wobei ich sage immer, ich erfinde mich ja neu, ne? Ich entwickle weiter oder entwickle mich gerade zurück.
Ich wollte gerade sagen, es war ja eigentlich das Zurück, ich, so, ja, was ich, es stark gemacht hat.
Also alles, was ich neu gemacht habe, ist eigentlich nur eine Wiederentdeckung von etwas, was vor 120, 130, 140 Jahren gemacht worden ist, ne? Was ja unglaublich spannend ist, ne? Aber das bedeutet natürlich, du musst auch sehr viel Geduld haben, ne? Patience, ne? Das heißt, wenn ich habe mittlerweile, keine Ahnung, 340, 400.000 Flaschen, ne? Im Keller liegen, die ich alle weggelegt habe, die erst in 10, 15, 20 Jahren rauskommen. Wir haben vor 3 Jahren 97 rausgebracht, dann im nächsten Jahr 98 rausgebracht. Jetzt bringe ich einen Wein raus, der 40 Jahre alt ist, ne? Der nie im Markt war, ne? Und da braucht man ein bisschen Geduld, ne? Für so Sachen. Mein jüngerer Bruder ist ja auch in der Firma. 10 Jahre jünger, die jungen Leute, ne? Dann so, wenn wir dann probieren und dann probiere ich mit Bernie, mit dem Kellermeister, sage ich, ja, den legen wir jetzt erstmal 10 Jahre weg, den füllen wir. Wir tun etwa 30.000 bis 40.000 Flaschen jedes Jahr abfüllen, die nur weggelegt werden. Die werden gar nicht verkauft, die werden lange weggelegt, ne? Und so, ne? Und natürlich braucht man dann viel Platz. Und dann kommt mein Bruder, der ist typischer deutscher Maschinenbauer, Ingenieur, ne? Der sagt, ich habe keinen Platz mehr, ne? Wo soll man dann hinlegen? Da sag ich, ja, Thomas, da musst du halt einen neuen Keller mieten irgendwo, ne? Wo man die dann hinlegen kann, ne? Und dann sagt er, ja, was soll das denn überhaupt? Ich habe immer gedacht, wir produzieren Wein, um zu verkaufen und nicht immer zu wettlegen, ne? Und so, was soll das dann? Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, weißt du, ich habe da eine Passion, ich habe da eine Vision, ne? Ich mache Wein, ich produziere Wein, der erst in 20 Jahren rauskommt. Ich bin der Einzige dann, der in 20 Jahren kommerzielle Mengen anbieten kann. Und ich glaube auch, das ist, da, also die ganze Entwicklung geht dahin, ne? Also ich diese Vision habe ich, ne? Und so, dass das eine ganz große Nummer wird, ne? Weißt du, was so mein ganz cooler, jüngerer Bruder dann sagt? Weißt du, was unser alter Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ist das nicht herrlich? Ne? Naja, Prösterchen, ne?
Prost, Prost. Nervt das eigentlich manchmal, wenn man so lange so einen stetigen Job macht, dass die Presse jedes Jahr irgendeinen neuen Wunderwutzi erkürt und erfindet und man dann selber irgendwie so ein bisschen, oder ist das?
Also ehrlich gesagt, weißt du, das Schöne ist, wenn man irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat, ne, muss man sich darum nicht mehr kümmern. Ne? Ja. Und so, weißt du, ich habe das vollkommenes Verständnis, ne? Wenn du jung anfängst, das habe ich ja auch, ne? Wenn du jung anfängst, dann musst du dynamisch sein, dann musst du auch versuchen, Presse zu bekommen, ne? Das ist halt nun mal so, das so läuft das Spiel, ne? Und so, ne? Aber wenn du so ein Old Donkey bist, wie ich jetzt im Weinbusiness, ne? 40 Jahre fast, ne? Und so, ne? Ja, weil, dann kannst du das ruhig angehen lassen, ne? Dann musst du musst dann nicht mehr jeden Scheiß mitmachen und sonst was, ne? Und du kannst endlich deine Meinung sagen. Du kannst einfach sagen, komm, weißt du was, Jungs, ne? Macht ihr mal euer Zeug, ne? Und so. Ich halte auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte auch nicht hinterher, ne? Ich muss nicht jeden Mist mitmachen und so, ob es jetzt Natural Wines sind oder Orange Wine. Mir ist das doch scheißegal, jeder soll da machen, was er will, ne? Und so. Und weißt du, ich kritisiere das ja gar nicht, ne? Aber ich glaube einfach, Wein lebt von der Vielfalt, ne? Und es gibt genug Spielraum und genug Leute, die wollen das trinken, die anderen wollen das trinken und so. Wir kommen dann so überhaupt nicht in die Quere, ne? Ich weiß gar nicht, wo dieses Missionarische manchmal herkommt, ne? In diesem Weinbusiness, ne? Nur das, nur Orange und nur Natural oder nur Organic oder nur, was weiß ich, Biodynamic und sonst was. Meine Güte, ich will doch am Ende nur ein lecker Weinchen trinken und einen saufen. Entschuldigung. Also ich meine, ich weiß, wenn das alles in die Ideologie reingeht, ne? Und das haben wir ja schon genug, was weiß ich, mit den Grünen und sonst was. Ich habe keine Lust, Ideologie zu saufen. Ich will ein lecker Weinchen trinken. Ne? Das ist doch so.
Ja, 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 richtig. Ja.
Okay, ich merke, die Probleme gibt es überall. Sowas gibt es natürlich. Ja, in der Musik gibt es sowas natürlich auch.
Weißt du was? Das ist das Gleiche. Entschuldigung. Aber ne, wenn ein Sommelier zu mir kommt und sagt, ja, das ist das Beste und sonst was. Und wenn ich dem sage, weißt du was? Was für mich der schönste Abend ist? Ich esse mein Lieblingsgericht und trinke dazu meinen Lieblingswein. Und wenn das nicht zusammenpasst, ist es trotzdem mein schönster Abend. Ne? Hm. Weil, ehrlich gesagt, was ist es denn? Ich meine, ich muss es sowieso bezahlen am Ende vom Tag, ne, wenn ich in so einem 3-Sterne-Restaurant sitze. Warum soll ich dann irgendwas essen, weil der Wein besonders gut dazu passt, aber ich mag das Essen nicht und ich mag den Wein nicht. Was habe ich denn dann? Und dann darf ich noch viel Geld bezahlen. Ne?
Entschuldigung. Abend.
Also ich bin wirklich in der Hinsicht pragmatisch. Das, was ich am liebsten esse und das, was ich am liebsten trinke, das ist für mich, was am zusammen am besten passt. Ne? Und dann habe ich einen schönen Abend, ne? Und so. Und der Rest erzähle ich nachher.
Und was trinkst du am liebsten? Pinot Noir aus der Burgund oder Riesling
aus Oregon?
Ja, nein, absolut. Ich habe meine Favoriten, ne? Natürlich. Ich kann großen Pinot Noir von Burgund, ne? Große, so gerade alte, gereifte Sachen, ne? Die dann so eine schöne Extraktsüße bekommen, weißt du? Große, gereifte Pinot Noir kriegen doch diese wunderschöne Süße, ne? Das ist ja unglaublich toll. Und das ist mir egal, was ich dazu esse, weil das Zeug, das ist für mich also einfach so genial, da kann ich alles so essen. Ne? Und ich weiß, und deswegen hat ja mal der Michel Betagne, ist ein berühmter Weinjournalist, ne? Der Desoft, Betagne heißt es heute, ne? Der war, das ist schon 10, 12 Jahre her und so, da war der sonntags, hat er mich angerufen, na mal, ich bin hier mit 5 Gastronomen aus Paris unterwegs, ne, können wir, weil der wusste, bei uns gibt immer was zu essen, ich koche dann ganz schnell was, ne, und können wir heute Abend bei dir vorbeikommen? Dann hab ich gesagt, ja, wo bist denn du? Ja, ich bin an der Mosel. Oh, okay. Und so habe ich gesagt, okay, komm vorbei, dann mache ich ein bisschen. Und bei uns gibt's diese alte Tradition an der Mosel, ne, gibt's die Tradition, dass man Wildgerichte, ne, mit alten Restsüßen auslesen. Zusammentrinkt. Diese alten restsüßen Auslesen sind dann, wenn sie mal 30, 40 Jahre alt sind, nicht mehr so süß. Da ist nur noch ein bisschen Süße da, ne? Weil die Süße geht weg, ne? Und in Burgund gibt's ja die Tradition, alte rote Burgunder zu trinken. Alte rote Burgunder. Weil die im Alter diese schöne Süße bekommen. Diese Alterssüße, ne? Wunderschön, ne? Und da habe ich noch so ein Rehbein gehabt, ne? Und so, ne? So ein Leg of, ne? Und dann habe ich das schon gemacht, dann schön, zack, ne, so ganz klassisch, wie unsere Uroma das gekocht hat, ne, lang, ne, und so, mit schön Süßchen und so, ne. Und dann habe ich das serviert, weil Reh hat ja so eine Süße, das Fleisch hat ja so eine schöne Süße, deswegen passt ja auch ein bisschen süßer Wein dazu, ne.
So also kurz
eine
alte Auslese, sterben, die alte Süße.
Ne? Und so eine Todessüße nennt man das auch manchmal, ne. Und dann habe ich eine 59er Kracher Himmelreich feine Auslese gegen einen 69er Château Latour, ne, das ist das Weingut, was im Clos Vougeot ist, ne, Clos Vougeot, Château Latour, 69er, ne? Also Grand Cru,
ich muss mir eine Weinkarte machen,
so, ne?
Wo das alles ist.
Habe ich beide ausgeschenkt. Der 69er hat natürlich so eine schöne Extraktsüße vom Alter und die Riesling-Auslese. Die Süße war fast so weit reduziert und konnte sich mit der Süße von dem Burgunder gegen. Und dann die französischen Gastronomen sagten, wie ein Restsüße Riesling zu dem Gericht. Ich hab gesagt, probiert doch erstmal, ne? Probiert, komm hier. Beide waren nebeneinander. Die haben nebeneinander gestanden. Normalerweise schwierig, Riesling, dann Burgunder, so nebeneinander. Aber die hatten das gleiche Aroma, Sous-Bois, wie die Franzosen das nennen. Dieses bisschen, da kriegt ja Riesling auch. Alter Riesling kriegt ja auch dieses Sous-Bois, dieser Boden, Waldboden, ne? Was die alten Burgunder ja auch bekommen, dieses Sous-Bois, ne? Und so. Dann beide die gleiche Süße. Deswegen sage ich auch immer, Riesling und Pinot Noir, ne? Das sind die Red and White Twins, ne? Das sind also die Zwillinge, die roten und weißen Zwillinge. Ja. Weil die im Alter ähnliche Aromen bekommen, ähnliche Süße bekommen, ne? Und dann hat super gepasst mit dem Gericht, ne? Und danach, ja, haben die alle gesagt, oh, ist ja irre, ne? Da hätten sie nie gedacht, dass so eine alte Restsüße aussieht. Das war 59 natürlich, schon 40-50 Jahre alt, ne? Und so perfekt, ne? Perfekt, ne? Hätten sie nie gedacht, ne? Und das ist einfach, das ist spannend, ne? So, ja. Dinger sind einfach geil, ne? Und so, ne? Da gibt es so viele Sachen, die man wiederentdecken kann. Du musst das Rad nicht neu erfinden.
Ich muss sie erstmal entdecken.
Ja, wiederentdecken. Genau.
Ich muss
sie alte entdecken. Sachen, Dinge, die, also früher haben die, weil ich sage immer, ganz früher, ne? Hatten die keine Technologie, aber unglaublich viel Zeit. Ja. Die wussten viel mehr, was die Zeit beim Weinmachen, ja, ne? Macht, ne? Heute haben wir alle keine Zeit mehr, aber dafür Technologie. Ne? Ja. Mein Urgroßvater hat ja niemals gedacht, dass man so einen Wein nach einer Woche schon abfüllen kann. Heute gibt es die Technologie, du erntest die Trauben und kannst machst alles, kannst nach einer Woche schon abfüllen. Hätte ja niemals so was, unvorstellbar. Ne? Früher hat man Zeit, und die wussten einfach viel, viel mehr darüber, was die Zeit beim Weinmachen bedeutet. 1 Jahr, 2 Jahre auf der Hefe, 3 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre, keine Ahnung. Ne? Heute, bum, bum, ne? Das muss alles schnell gehen. Ne? Und die haben, aber heute hat man keine Zeit mehr. Dafür hat man die Technologie, ja, die einem diese Zeit halt, ne, erübrigt. Ne? Ja. Aber das ist ja gerade das Spannende. Ne? Die Leute argumentieren zwar immer, ja, ich kann mir das leisten und so. Und ich muss ja sagen, das ist, sag mal, Amerika schon ein Handicap. Ne? Da kommt dann der Typ da, weil, wie gesagt, ich dachte, ja, ein bisschen müssen wir schon in Amerika, finanzieren. Bist ja jetzt in Amerika, muss man ja auch in der Bank. Haben wir ein bisschen finanziert über die Bank, ne? Ne? Silicon Valley Bank, ne? Dann war ich zufällig im Weingut, da stieselt da irgend so ein Typ da rum. Da sag ich, oh, who are you? Oh, Sir Ernst, I want to introduce me. I'm your banker, I'm from the Silicon Valley Bank, ne? Und sag ich, ja, und okay, was machen Sie hier? Ja, wanted to see the environment here, what you're doing here, and I have some ideas, you know? Was sind denn deine Ideen, ne? Sagt er, ja, to get a better cashflow, ne? Um schneller, ne? Cashflow zu bekommen. Und so hat er gesagt, würde eigentlich keinen Sinn mehr machen, ne? Die Weine, wie man sagt, bei Pinot Noir, overbarrel, ne? Also, so 15, 16, 18 Monate im Barrel zu lassen, sondern man sollte vom Herbst abfüllen, ne? Dann hätte man ja mehr Raum, man hätte schnelleres Cashflow, abfüllen, verkaufen und so.
Gar keine Ahnung.
Und dann hab ich gesagt, wait a minute, habe ich gesagt, ne? I thought you are my banker. Are you also my winemaker now? You want to tell me how I do the Pinot Noir? Hey, man, and I thought, für mich ist Pinot Noir, muss overbarreled werden, also muss 16, 17, 18 Monate überlagert werden, ne? Wenn's Pinot Noir braucht das einfach, ne? Und der will mir erzählen, ihr soll nach 11 Monaten abfüllen. Da habe ich gesagt, ey, okay. So you want to tell me I should bottle my wines after 11 months, you know? But that doesn't make great wines. Yeah, but it gives you cash flow. Yeah. So what is this? Yeah, I said, should I make great wines, you know? Or should I, what is it? I mean, I said, I pay my rates. Yeah, you pay your rates. I said, was ist denn dein Problem, Mensch? Ne? Ja, ich bezahle die Raten und sonst was willst du denn eigentlich hier? Ne? Und ja, aber man müsste ja Cashflow. Aber ich gesagt, okay, weißt du was? Ich habe dem Typ gesagt, okay, what do I owe you? Ne? what is my credit line here, ne? Ja, keine Ahnung, schon. Kein $1 million haben wir da verdient, ne? Haben wir gesagt, okay, wait a minute. Ich habe meinen Bruder angerufen, Deutschland, habe gesagt, hör mal, can you give me the account number? Habe gesagt, kannst du den Arschlöchern das ganze Geld überweisen, ne? Und so, ne? Und habe gesagt, okay, and I want to never ever see you here again, ne? Also wenn mein Banker anfängt, mir zu sagen, wie ich Wein machen zu haben, ne? Das ist ja nicht mehr ganz
geht
normal.
Geht was schief wahrscheinlich.
Ne? Geht ja, was schief. Scheuern,
du, aber generell also, so Cashflow, also Wein kann ja nicht nur oder muss ja nicht nur produziert werden, sondern muss ja auch verkauft werden.
Natürlich.
Und du hast ja deine 24-7, deine loyale und bezaubernde 24-7 Verkaufsmaschine Desiree. Aber du bist ja auch irgendwie 250 Tage im Jahr unterwegs. Ja. Wie schafft man dann Innovation im Weinberg oder sonst wo? Und ich glaube ja, also ich weiß ja nicht, ob es irgendwann mal die Zeit gab bei euch im Haus, wo der Wachstum so ein bisschen, also ich würde jetzt ein paar Jahrgänge, aber wo der Wachstum irgendwie interessanter war oder vielleicht die Qualität ein bisschen hinten reingedrängt hat. Weil ich finde, dass seitdem ihr diese Reserven wieder macht, ist generell der Anstieg der Qualität wieder signifikant. Also das ist zwischendurch war vielleicht ein bisschen irgendwie ein Quirks drin, aber seit diesen Reserven geht es ja wieder so bergauf.
Mit den Reserven, also auch alle GGs liegen ja mindestens 12 bis 18 Monate umfasst auf der Vollhefe, ne? Wie der hier, genau. Ja. Ne? Die liegen ja auch sehr lange da drauf. Ne? Und die ganzen Sachen, die ja noch alle kommen, das weiß ja gar keiner, ne? Ich habe ja noch diese, die Hommage, da hat noch keiner getrunken. Hommage kommt erst nach 10 Jahren raus. Auf die meine. Dann das Zeug, was 8 Jahre im Fass liegt, ne? Das liegt noch im Fass, das kommt vielleicht in 5, 10 Jahren raus. Dann ist das nach 20 Jahren. Wir machen das gleiche Jahr, denn war Tradition, ne? Weil mein Großvater, der nur noch die restsüßen Weine gemacht hat, ne? Ich meine, ich mache ja Sachen, das weiß ja noch gar keiner, weil das Zeug ja liegt ja da, 250.000 Flaschen, was ja irgendwann mal erstmal kommt, ne? Und mein, wie gesagt, der Großvater mütterlicherseits, ne? Und vor 1971 das Weingesetz hat ja die Restsüße limitiert. Das wissen wir ja alle nicht mehr. Damals gab es diese Restsüße im Kabinett und Spätlese war wesentlich niedriger, weil sie nämlich gesetzlich limitiert war. Und diese Weine habe ich ja angefangen wieder zu machen vor 10, 12 Jahren. Aber die sind noch nicht raus, weil die liegen noch alle im Keller. Ne? Und so, ne? Und das ist spannend, das solltest du mal trinken. Wir haben restsüße Weine, ne? Die aber damals ein Kabinett durfte ja nur 20 bis 25 Restzucker haben. Das war der Obergrenze. Die durften gar nicht mehr haben. Heute hat so ein Kabinett 50, 60.
Ja, aber damit habe ich hier Probleme, weil das schmeckt ja mehr wie Spätlese heutzutage.
Ja, aber wir gehen wieder zurück. Wir haben jetzt vor 10 Jahren angefangen, wieder so eine Traditionslinie. Und die liegen dann auch 2 bis 3 Jahre auf der Vollhefe mit 20, 30 Restzucker. Das ist genial. Da solltest du jetzt mal so ein 97er sehen. 97er ist frisch, als wäre gestern abgefüllt worden, ne? 20 Jahre alt jetzt, ne? Und auch, der war 18, 20 Monate auf der Vollhefe, ne? Aber nur mit 30, 35 Restzucker als Spätleser. Das ist so genial, ne? Also das sind ja Sachen, wir haben ja noch gar nicht alles erreicht. Wir haben ja noch gar nicht das gezeigt, was wir noch alles haben, ne? Ja. Das ist ja, weil einfach, man muss ja auch die bisschen die Geduld haben, ne? Kann ja auch sein ganzes Feuer nicht direkt verschießen,
patience,
ne?
Patiently waiting.
Gibt's, ich spreche da jetzt den Bremer Kalmont an. Hm. Wichtige Zukunftsprojekte.
Ja, da gibt es manchmal auch so Sachen, die man, keine Ahnung, aus geistiger Umwirrung macht. Ne? Aber wir haben letztes Jahr, man kann eigentlich sagen, 1 Hektar gekauft im steilsten Weinberg, das heißt immer der steilste Weinberg Europa, aber außerhalb Europa gibt es nichts Steileres. Also kannst du auch sagen, das ist der steilste Weinberg der Welt. Ne? Ja. 128% Steigung, ne? Das ist so, ne? Also irre, ne? Vollkommen irre.
Sieht jetzt
ne?
keiner, aber...
Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber eine faszinierende Lage, die schon seit römischer Zeit angebaut wird, seit 2000 Jahren, ne? So steil, Schieferlage, auch noch Wurzelesch, 44 und, glaube ich, 47 gepflanzt, Wurzelesch, ne? Und also original Roeben, ne? Also schon ganz...
Wo
also,
ist es?
Kalmont, das ist so ein bisschen so eine halbe, dreiviertel Stunde von uns Richtung Koblenz, also Richtung Rhein. Ne? Und das gilt als, wie gesagt, als die steilste Lage, kann man sagen, der Welt. Ne? Und so, ist unglaublich. Ne? Also wirklich, das ist irre. Ne? Also wenn du da reingehst, Wahnsinn. Ne? Und so, ne? Ist natürlich ein bisschen, ja, ich habe mein Ich wollte den Weinberg schon mal vor 5, 6, 7 Jahren kaufen. Da hat mein Verwalter gesagt, nee, das, dann kannst du ihn selber machen. Ne? Warum der letztes Jahr zugestimmt hat, keine Ahnung. Aber das ist unglaublich, unglaublich arbeitsaufwendig. Also das ist die teuerste Produktion, die wir bislang hatten. Ne? Also das ist, du erntest sehr wenig, ne? Ist unglaublich steil, ne? Unglaubliche arbeitsaufwendig, ne? Alles per Hand, ne? Und so, ne? Und, aber jetzt das Verrückte, auch hier wieder, ne? Learning by doing, ne? Ich sagte ja immer, so ein steiler Südhang, der so steil ist, ne? Und der ist ja unglaublich heiß da. Da ist wirklich heiß da. Das ist ja wie ein Amphitheater, ne? So wie ein Parabolspiegel, ne? Und so, da denkst du ja, dass die Weine unglaublich dick und überreif sein müssen und volle Power haben, ne? Also 14 Alkohol, aber weiß ich keine Ahnung, ne? Und Bernie, also mein Kellermeister, hat mir im Frühjahr die 2 Weine gezeigt, ne? Unser elegantester Wein ist normalerweise die Wehlener Sonne aus 130 Jahre alten Reben, ne? Der Kalmont ist ja dann auch schon 60, 70 Jahre alte Reben, ne? Und so, ne? Und dann hat er mir die 2 Weine gegeben nebeneinander und dann habe ich gesagt, oh, ja, das ist die Wehlener Sonnenuhr, ne? 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 Und der andere habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, was könnte das sein? Ich, schwierig zu mich. Aber hier der, da war genau der Kalmont, war der eleganteste von allen. Verrückterweise, der heißeste Weinberg hat den elegantesten Wein produziert. Hätte ich niemals gedacht, aber das ist ja das Problem. Wir denken so viel.
Aber ist es die Steilheit, die Eleganz vielleicht mitbringt, oder was ist das?
Ich glaube, der Weinberg hat. Ich dachte immer, so ein Weinberg würde immer sehr viel Trockenstress haben, ne?
Ja.
Aber hat er nicht, weil du hast eigentlich eine Auflage von 30 bis 50 Zentimeter nur Schiefersteine und dann kommt erst der Boden. Also im Prinzip dieser Schiefer, diese extrem hohe Schiefersteinauflage ist eigentlich eher wie eine Isolation, ne? Das heißt, wenn es regnet, das geht natürlich durch die Steine, du hast Feuchtigkeit da unten, ne? Und verrückterweise auch, wenn es ein bisschen trockener ist, ne? Dann ist es, dann hast du immer noch Feuchtigkeit da unten, ne? Und nicht diesen Trockenstress. Also ist für mich, also ich bin noch am Lernen, ne? Ich ist ja noch ganz neu. Aber wird für mich direkt eine Reserve. Also der Weinberg haben wir den erste Jahrgang geerntet, ne? Das heißt, der wird für uns bei uns 2 Jahre im Volz ausgebaut, ne? 2 Jahre auf der Vollhefe, braucht dann nochmal 3 Jahre. Also das heißt, der erste Jahrgang kommt sowieso erst 1924 auf den Markt. Ne? Also wir müssen uns alle noch etwas gedulden mal wieder, ne? Ja. Bis sowas rauskommt.
Aber wo Geduld, Ernie, wie alt bist du jetzt?
Jawohl!
So was fragt man nicht.
Hey! Wie alt bin ich?
Ja, komm, du bist ein Mann. Soll
ich aber sagen, erzähle ich dir meine Geschichte.
Du kannst es ja sagen.
Nein, jetzt erzähl, ja, ich bin 63, kein Thema. Aber das ist doch, was ist das denn? Jetzt erzähle ich dir meine, jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte. Ich nenne nicht den Namen, aber es ist Verwandtschaft von mir, ne? Und so, ne? Und das sind 2 Brüder. Weingut, ne? Der ältere Bruder geht mit dem jüngeren Bruder. Der ältere Bruder ist 87 Jahre alt, ne? Der jüngere Bruder ist 84 Jahre alt, ne? Und die machen immer so einen Weihnachtsspaziergang, ne? In ihrem Weinberg, ne? Ne? Da sagt der ältere Bruder, mit dem ich sehr gut befreundet bin, der 87-Jährige, ne? Sagte zu mir mal, hör mal, Ernie, ich muss dir mal erzählen, ne? Da gehe ich mit meinem jüngeren Bruder, 84 Jahre alt, ne? Gehe ich da, mache ich den Weihnachtsspaziergang, da sage ich zu dem, Mensch, wann gibst du mal endlich das Weingut, ne, an die jüngere Generation über, ne? Mensch, das ist ja mit, ne, 84. Weißt du, was der 84er dann zu seinem älteren Bruder 87 sagt, ne, Verwandtschaft, ne? Sagt, ich bin doch noch so jung, ich kann das noch 20 Jahre machen. Also von daher, ich habe noch 40 Jahre Zeit.
Okay. Ne? Er hat noch Zeit, hast du gehört?
Ja, hör mal, nur nicht aufhören. Also, und das Gleiche.
Nee, ich will ja keiner, dass du aufhörst, aber man macht sich halt Gedanken, ob es da jemanden gibt, der da mal.
Und das war auch für mich mal der Monsieur Beauvoir. Kennst du den Beauvoir? Das ist am Genfer See, ne? Médiné macht der da. Also für mich der beste Chasselas, ne? Da unten, ne? Das Domaine Beauvoir, ne? Und der Médiné ist sehr bekannt, ne? Also ich meine, Schassler kann man denken, was man will, ne? Und so, aber ich habe mal einen 88er Schassler von ihm getrunken, das war sensationell, wirklich. Wird man niemals denken, Schassler, dass er so alt werden kann, ne? Und ich wollte den immer mal kennenlernen und den habe ich, und der Mann ist auch schon sehr betagt, und den habe ich dann mal kennengelernt auf der Einweihung vom Torkel, vom Gantenbein, ne? Und so, ne? Und ich, keine Ahnung, ich bin dann da runter in den Talk gegangen und der Mann ist neben mir gegangen. Weiße Haare und sonst was, wir haben so ein bisschen unterhalten. Da sagte ich, sagen Sie mal, ich weiß nicht, aber sind Sie Herr Beauvoir? Und er sagt, ja, ja. Und dann sagt er, ich kenne Sie auch, hat er gesagt, ne? du bist doch der Ernstlosen. Und sagte ich, ja. Und dann habe ich gesagt, Herr Beauvoir, ich liebe Ihre Weine. Das sind fantastisch große Weine. Ne? Schassler gilt ja immer so als einfache Rebsorte, aber ganz große Weine. Ne? Und dann haben wir uns den ganzen Abend unterhalten. Und da hat er mir auch den 88er von ihm gezeigt. Ne? Und der war damals auch schon so 78, 79, so was. Ne? Und er hat mir dann erzählt, was er noch alles machen will. Neue Kellerei bauen, das noch machen, das noch machen, das noch machen. Er hat 10 Projekte dran. Und da habe ich dann nur so ganz vorsichtig gefragt, Monsieur Beauvoir, ne? Wann wollen Sie denn noch alles machen? Ne? Da hat er gesagt, Ernst, ne? Wenn ich keine Ziele mehr habe, kann ich niemals 100 Jahre alt werden. Und dann ist doch eine Einstellung, oder?
Ja. Wir knüpfen direkt an. Du hast gerade schon weitergelegt mit dem, was wir gerade geredet hatten.
Ja, also wie gesagt, ich sagte, ich mache ja so viele Sachen, ne? So Experimente, alles, was ich so wiederentdecke, ne? Wie auch bei restsüßen Weinen, ne? Was ja auch mittlerweile hier oft in Deutschland so, nee, ich mag keine Süße und sonst was, ne? Aber diese alten, wenn du dann 50er, 60er Jahre, ne? Kabinett, die damals Natur hießen, oder Spätesen trinkst, ne? Die sind ja sensationell, ne? Das ist ja grandios.
Ja, aber
ne?
Kabinett hatte schon irgendwie ein Revival in den letzten
Jahren. Ja. Kabinett, Kabinett ist im Prinzip ein sehr, sehr leichter, restsüßer Riesling, wo ich meine, die Mosel kann das am besten, ne? Das sind Weine, die oft nur 8-9% Alkohol haben, ne? Aber ein bisschen restsüßer, also im Moment haben sie sehr viel restsüßer und dann. Aber diese klassischen Kabinetts, Naturrein hießen die in den 50er, 40er, 60er Jahren, ne? Die waren aber, wie gesagt, gedeckelt gewesen, was die Restsüße anging, ne? Und das habe ich wiederentdeckt, ne? Und das in langen Hefe, also mit langem Hefelager, wie mein Opa das ja auch gemacht hat, also der Bernkastler Opa, ne? Das ist sensationell und die können altern, Wahnsinn. Ne?
Ein Ding, was mir immer wieder auffällt, dass du sagst immer wieder, dass du alte Sachen wieder neu gefunden hast.
Ja.
Kann das sein, dass dir dieses Archäologie-Ding, was du hast, dir leicht, voll krass in die Karten gespielt hat?
Ja,
mit
dass
deinem,
man dann, also ich
dass
also,
du aber auch ungewollt das bekommen hast, weil du auch gesagt hast, du hattest keine Ahnung, deswegen musstest du voll viele Sachen neu
also
finden.
Also guckst du in die Tradition rein, guckst du, was haben die, wie haben die das
genau,
früher
guckst,
gemacht?
Du, genau, ja. Du guckst da rein, also ist es schon ein bisschen
sehr
Archäologie.
Weit zurück.
Sehr weit zurück.
Sehr weit zurück.
So. Also dadurch, dass du Archäologie halt angefangen hast, studieren,
dass
dir das voll gut in die Karten gespielt
hast. Also ich meine, zumindest bin ich ein sehr traditioneller Mensch, ne? Ich finde Tradition eine gute Geschichte, ne?
Ja.
An Traditionen kann man sich auch festhalten, ne? Man kann auch, natürlich kann man.
Aber wo ich das gelesen habe mit der Archäologie das gehört habe, dachte ich mir so, okay, benutzt er das denn jetzt auch mit dem Weinding so? Und dann hast du das die ganze Zeit erzählt, mit dem, dass du denn dieses alte Weinbuch da in dem Weinkeller gelesen hast.
Aber man hat dann auch, wie gesagt, anhand von ein oder zwei Flaschen, die du getrunken hast, das ist ja nur diese eine Flasche, 47er, die hat mich so fasziniert, ne?
Ja.
Das ist so, also das weißt du, es kann ja auch mal so eine Initialzündung kommen, ne? Und so,
aber du
ne?
weißt, was ich meine, oder?
Ja, ja, ich weiß das, ne? Aber das bestätigt einen dann irgendwie,
genau.
Ne? Und ich finde das einfach, ich finde das gut. Also
ich finde das so,
mag sein, dass mein jüngerer Bruder meint, ich verzettel mich ein bisschen, weil ich immer mehr mache, immer mehr ausprobiere. Ich glaube, manchmal habe ich den Überblick verloren, ne? Und mein Kellermeister sagt, oh mein Gott, schon wieder ein neues Experiment.
Ich sage meinen Kindern immer, probieren geht über studieren.
Ja, eben, probieren geht über studieren. Das ist, letztendlich ist es, ne? Erfahrung, learning by doing.
Ja,
ne? Das ist es. Das ist am Ende vom Tag, machst du da das ist die qualifizierteste Erfahrung, ne? Weil natürlich kannst du immer sagen, der eine macht das und so, jetzt versuche ich das auch mal aus und so, ne? Aber irgendwo sich ein bisschen an Traditionen zu halten, ne? Weil das wurde ja schon mal gemacht und du hast solche Sachen dann schon alte Weine getrunken und die findest du faszinierend. Dann sagst du, die können doch ja nicht alle schlecht gemacht haben, ne?
Ja.
Was ist denn schlechter dran, was die früher gemacht haben, ne? Und ich sag dir, die haben viel mehr Erfahrung gehabt, weil wir werden ja permanent nur noch getrieben heutzutage. Wir werden permanent nur getrieben. Du musst dich permanent neu erfinden. Permanent musst du noch was.
Gibt es aber neue Sachen, neue Weine, die du denn, weil du vorhin auch meintest, so diese neuen Bio-Sachen und sowas alles, das ist jetzt nicht so.
Also,
aber gibt es
so,
da irgendwas, was
sag
du.
Sag mal so, zum Beispiel, es gibt ja diese Geschichte, ne, mit Natural Wine,
ja, genau.
Orange Wine oder was, wie immer du das nennst, ne, und so. Klar ist das spannend, ne. Und auch hier kannst du in die Geschichte reingucken, ne. Natürlich gab es hier. Sag mal, große Tradition in Georgien, ne? In Georgia, ne? In diesen Quaveries, ne? Oder wie heißen die denn, ne? Die Sachen so auszubauen und so. Das ist auch spannend. Und da gibt es auch unglaublich viele große Qualitätsunterschiede.
Auch
ne?
In Istrien dagegen,
ja.
Nicht? Da passt
genau.
Es auch hin, finde ich.
Ja, genau.
Nicht?
Und Und da ist zum Beispiel die Weinmeckerin, die Julia, wie heißt sie, Sadanovra, vom Pingus, ne? Die ist da von da, ne? Und so. Und die macht zum Beispiel so ein Quavery, oder wie heißen die Dinger da? Ne? Diese Tongefäße, ne?
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Und die macht also zum Beispiel einen unglaublich spannenden Wein da, ne? Und so. Also in dieser alten Tradition. Da gibt es, weißt du, ich weiß nicht, warum man immer sagt, ja, ich, wie gesagt, ich lasse das alles mal von selbst und sonst was, ne? Ich glaube, das ist bei Wein, ist das wie mit Kindererziehung. Du musst schon eingreifen, ne? Wenn du ein bisschen, ne? Wenn du die, wenn du da.
Formen.
Ja, du musst formen. Formen, ja, genau. Irgendwie. Was ist denn so schlimm da dran, ne? Ja, ja. Warum muss ich alles der Natur überlassen? Ich meine, ich finde ja, schon.
Wenn du es der Natur überlassen würdest, würde ja
die Rebe
keine Trauben produzieren.
Ja, genau. Ja, dann habe ich, also wenn ich der Natur überlasse, habe ich Essig, ne? Ja. Dann bums, ne? Und ich weiß nicht, ob wir jetzt Essig saufen wollen, ne?
Dann
trink mal einen, ne? Größerchen, ne?
Du hast dir zwei Fragen an uns überlegt, die wir gerade schon angedeutet haben vor der Pause.
Und
ich sehe, du hast dein.
Nein. Wen soll ich denn zuerst fragen?
Ladies first.
Ja?
Also du.
Wieso? Ich habe gesagt, Ladies first.
Okay, cool.
Die Stimme, weißt du? Mann, tief und so. Weißt du? Oder Alter vor Schönheit.
Glaub, egal, dann frage ich dich zuerst.
Cool.
So, ich meine, ich habe mal gelesen, dieses Mantra, was du da hast, GBZ, ne? Ne? Jetzt. Gras, Becks und Zärtlichkeit. Hast du denn schon mal ein lecker Möselchen getrunken vorher? Also,
bevor ich das gemacht habe.
Säufst du nur Becks, ne?
Nein.
Gut.
Na, dann ist das geil. Steht doch so hier, tätowiert auf meiner Hand. Ja, genau. GBZ.
GBZ, ne?
Tatsächlich, wo das GBZ erfunden wurde, habe ich Wein, glaube ich, eher verachtet. Sogar. Mhm. Also da war der wirklich nur Becks oder Becks. harter ja. Alk auf jeden Fall. Genau. So. Und Weinchen kam dann
später.
Kam erst später, erst mit der Zeit, so irgendwie so, wenn man dann lecker essen gegangen ist und man dann halt so, was du vorhin meintest, so zu dem Essen, passt dann auch ein Wein, dazu ein Wein. Ich will mal ein Bier. So, und dann so, ja, probier doch mal. Also wenn man dann. Ich gehe ja hier gerne in so ein Restaurant, Grill, so, schon länger. Ja. Da hat es, glaube ich, erst angefangen. Und ein Kumpel von mir, der ist immer zu so einem Italiener gegangen, bei uns hier oben in Moabit. Ja. Und dann gab es immer lecker Tierchen, also kleine Scampis. Und der hat uns dann immer Weinchen gegeben. So. Und da hat es dann angefangen mit Wein. Aber tatsächlich war lange nur Becks und harter Stoff. Bevorzugt Jim Beam am Anfang. Mhm. Also obwohl ganz am Anfang Gin & Juice aufgrund von Rap wegen Snoop Dogg und so. Der hat immer Gin & Juice gesoffen. Dann kam Jim Beam Cola und jetzt ist es Wodka Ginger Ale mit Cranberry.
Aber hätte es kein gutes Bier gegeben?
Hohecker, Sie sind raus.
Du machst du dein Bier noch eigentlich?
Ja, wir machen auch noch ein Bier. Ne?
Das war tatsächlich das Bier, was du mitgebracht hast aufs Boot.
Keine Ahnung.
Das war doch Bier, oder?
Ja, genau. Ja.
Das fand ich tatsächlich irgendwie sehr erfrischend lecker. Ich weiß nicht, was das war. Das war
Trummer.
Was? Trummer.
Trummer.
Das war
Ernie macht auch Bier.
Ich mache auch Bier.
Du machst auch Bier?
Genau.
Tatsächlich. Muss ich das
aber weißt du, was mir dazu einfällt? Ne? Also ich natürlich, also Becks, okay.
Ne? Ja, okay.
Habe ich früher auch gern getrunken.
Jetzt ist es wahrscheinlich wirklich dein Gras.
Aber
Wein
als ich dann Gras gelesen habe, ne?
Ja.
Zum Beispiel mein Neffe, ne? Das ist, der hat Philosophie studiert, hat seinen Master in Philosophie, lebt also jetzt in Oregon, auch im Weingut, ne? Und so, ne? Der hat, sagen wir mal, eine ansehnliche Produktion, du weißt, ist ja legalisiert in Oregon, Kalifornien, hat eine, der war schon immer groß, schon als Student, ne, im Anbau, ne, von allem Möglichen. Der hat eine ganze Produktion an Magic Mushrooms und Gras und sonst was, ne,
Marihuana. Ich komme zu Besuch.
Und der sagte, der kam einmal irgendwann zu mir, hat gesagt, Ernie, ne, Onkel Ernie, hat er gesagt, ne, da hat er gesagt, yeah, I have a problem, ne? Hab ich gesagt, what is the problem? Und so, ja, hab ich gesagt, yeah, I can show you, ne? Und hat er opened the trunk of the car, ne? Und hab ich gesagt, ja, it's empty, ne? It's leer, ne? Und sagt er, yeah, that's my problem, ne? Und hab ich ihm dann auf der Wein reingeladen, ne? Und dann sagt er dann zum Schluss, hat er gesagt, ach, weißt du, kannst du mir noch eine Kistchen, restsüße Auslese mitgeben, ne? Ne? So schöne, dicke, fette, restsüße Auslese, ne? Und seit wann trinkst du restsüße Auslese? Und dann hat er gesagt, Mensch. Hör mal, weißt du das nicht? Ne? So, ne, keine Ahnung. Morgens um 6 Uhr, wenn wir aus der Kneipe kommen, ne? Feiern, ne? Dann sitzen wir auf der Terrasse, Sonnenaufgang, Sunrise, ne? Und das Beste ist dann, 6 Uhr morgens, a big doobie, And a bottle of Riesling Auslöser von dem Monster. Ja, ja. So habe ich noch nicht gesehen. Ne? Ja, ja, also wie gesagt, da habe ich gedacht, vielleicht war das deine Erfahrung.
Nee, so, aber, sollten wir mal probieren.
Also ich komme auch gerne
nach
dem Feierabend so, also wenn ich dann aufgelegt habe und mir dann da so ein, zwei Flaschen Wodka reingeknallt habe, dann gehe ich auch nach Hause und räume mir lecker meinen Dübel und trinke ein Weinchen dazu.
Ja, eben, genau.
Ist dann meistens kein Dr. Losen.
Ja, versuch mal ein lecker Ausläschen, ne?
Mach ich denn demnächst? Das ist denn ja, mein genau. Auftrag. Deswegen sitze ich ja hier, um zu lernen von den Besten.
Ja, ja, genau. Ja, das ist eine Empfehlung von meinem Neffen. Ne? So. Und der ist Spezialist, würde ich mal sagen.
Was ist deine Frage an den Willi?
Ja.
Jetzt kommt.
Ich frage mich wirklich, wie kommt ein Össi nach Berlin? Ne?
Mit dem Zug. Ja.
Im Zug.
Tatsächlich.
Oder Entzug.
Oder wegen Entzug. Entzug bestimmt wegen einem Berliner Göre oder
ja,
so.
Ja, weiß nein, nicht. Nein, gar nicht. Eigentlich ist das ein Unfall. Also ich wollte nie nach Berlin.
Ja, siehst du?
Ja, genau.
Wie ich nie ein Weingut übernehmen wollte.
Weißt du mir.
Fast verloren, Digga. Das Ticket hat erzählen. Nur bis hierhin gereicht.
Nee, war ein Unfall tatsächlich. Also ich wollte nie nach Berlin und also auch nicht nach Deutschland, war halt lange in Wien.
Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und dann
vorstellen.
Wollte ich weg das nach 7 Jahren aus Wien. Und habe damals mit dem Kracher viel herumgeliebäugelt und wollte halt unbedingt...
Mit dem alten Kracher oder mit dem Gerhard?
Nee, mit dem, ja, genau. Mit, also nee, das war mit dem Gerhard.
Mit dem Gerhard, ne?
Genau. Okay. Und wusste ich, dass das ein guter Freund ist von Raj Parr?
Ja, Raj Parr. Ja, ja, natürlich, ja.
Und der war ja damals noch der Wine Director im RN74.
Ja, genau.
Und das war so das Restaurant, wo ich unbedingt hin wollte. Und dann habe ich da ein bisschen herumgefragt. Und dann haben die gesagt, ja, das läuft. Ich kann darüber gehen als Sommelier.
Das war ja in Seattle, ne?
In Seattle, genau. Ja. Und ich war mega, nee, San Francisco.
Aber nachher hat er auch in Seattle auch noch eins gehabt.
Es gab mehrere Betriebe von Michael Mina.
Also das San Francisco, da hat er gestartet. Ja, da war der Erste, genau.
Und dann habe ich die Zusage bekommen und habe in Wien dann meinen Job gekündigt, mein Auto verkauft und die Wohnung gekündigt und allen erzählt, hey geil, ich werde jetzt der große Sommelier im RN74 in San Francisco. Und dann habe ich kein Visum bekommen.
Okay. Ehrlich?
Ja.
Wieso brauchst du ein Visum?
Ja.
Achso, Arbeitsvisum.
Aber die hatten für den Job, den ich da bekommen hätte, hätte er gesagt, das muss mindestens 18 Monate. Und du bekommst als Österreicher 3x6 Monate und wenn du das 3x machst, dann bekommst du 18. Aber du musst nach den 6 immer weg und dann kann es sein, dass das nicht verlängert wird. Und das war denen damals dann auch
zu irgendwie heikel. Zu,
genau.
Ja, und ehrlich? Dann,
genau.
So was?
Dann gab es Umwege und dann plötzlich war ich in Berlin. Sure. Und dann wollte ich nicht da sein, das erste halbe Jahr und jetzt nach fast 10 Jahren will ich nicht mehr weg.
Du bist über Berlin nach San Francisco geflohen.
Naja, über San Francisco nach Berlin. Ja.
Oh echt? Aber dann kamst du nach Berlin. Dann irgendwie.
Ja, aber ich will jetzt nicht mehr weg. Irgendwie.
Ja, ist auch prima.
Ja, finde ich auch.
Du bist ja schon eine Institution für Berlin. Du bist ja schon eine Institution für Berlin geworden, ne? Oder?
Na, für eine Institution bin ich noch zu jung, oder?
Naja, also geht schon. Also pass auf, ich meine, wir kennen uns jetzt auch nicht so lange. Also durch Steffen jetzt, was ist jetzt ein grober Monat? Und in der kurzen Zeit, wo ich dann jetzt so erzählt habe, dass ich mit dir mache oder dass ich in die Freundschaft gehe oder so, finde ich es beachtlich, wie viele Leute den Laden kennen, wie viele Leute dich kennen. So,
jeder,
also euch kennen auch.
Ja, beim Trinken kommen die Leute halt zusammen.
Jeder, der ein Pinot Grigio trinkt, kennt ihn.
Ich bewege mich ja nun echt breitflächig in Berlin auch so. Weißt du? Und finde ich schon krass auf jeden Fall.
Ja, nee,
so.
Also absolut.
Also mir war der Name auch schon immer ein Begriff so. Ich bin bloß nie hingegangen, weil es für mich dann Wein, so bla, jetzt so in reinen Weinladen muss ich jetzt nicht gehen. So, wenn ich einen Wein trinke, dann gehe ich ins Grill oder weiß ich woanders hin. Zum Portugiesen
vielleicht.
Und
was trinkt der Berliner am liebsten? Was meinst du? Ist Riesling ja groß?
Ja.
Also Riesling ist schon ein Ding.
Den 47. Summer of Riesling. Also es ist schon, da hat die VDP schon gute Arbeit geleistet die letzten Jahre, super, muss ich sagen. Also natürlich auch Grauburgunder. Will man jetzt nicht sagen, aber ja.
Warum will man das nicht sagen?
Bei uns natürlich Grüner.
Aber was hast du gegen Grauburgunder?
Grüner, ja klar. Grüner ist groß.
Das machen wir mal in einer anderen Sendung.
Ja, okay. Wobei ja Weißburgunder für mich ja viel interessanter ist oft, ne? Also weil die einfach ein bisschen von der Säure und so, ne, spannender oft ist, ne?
Ja, es ist auch eine Spur feiner,
Filigraner. Spur feiner, genau. Aber man kann auch den Grauburgunder fein ausbauen. wenn man will.
Ja.
Und nicht alles gleich überreif werden lässt.
Oder, grob, oder grob filtrieren durchs Kanalgitter.
Ja, ja. Wir reden ja gerade die ganze Zeit darüber, was man so trinken kann. Was haben wir denn jetzt hier getrunken? Was hast du denn uns mitgebracht?
Ich hatte euch hier einen Wein, eine große Lage, GG, großes Gewächs mitgebracht. 2019, Kracher Domprobst, gilt als eine sehr, sehr gute Lage in Krach. Also einer der besten, die beste Lage vielleicht. Es gibt zwei große Lagen in Krach, Kracher Domprobst und Kracher Himmelreich, ne? Der Domprobst gilt also die Top-Lage da in Krach. GG, großes Gewächs, das ist ein trockener Wein aus einer großen Lage, also Grand Cru-Lage. 12 Monate auf der Vollhefe ausgebaut im Fass, ne? Oh, komm, konnt mal, hast du ja gesehen, wie schnell die Flasche leer war, ne?
Ja.
Schnell wow. Weggesüppelt haben wir die. Oder wow, wie wow. Der Reiner der sagte, ja, haben wir mal ganz schnell verkasse, mal duckelt.
King Razzifazzi.
Scheiße, schmeckt es schon wieder.
Ja, ja. Das ist das Problem, ne? So, ja. Das ist ja, man, die Flasche war ja jetzt nur mal vorglühen. Ne? Ja.
Aber das Witzige ist, also witzig, eigentlich ist es nicht witzig, warum habt ihr eigentlich die niedrigsten Durchschnittspreise und im Gegenzug aber eigentlich also das schwierigste Arbeitsverhältnis? Gibt ja fast, also Großteils, ja, Steillagen.
Das ist schon, das ist ein Contradiction, ne? Das gebe ich zu. Aber gut, ich meine, wir müssen dann, also muss ich aber fairerweise jetzt auch zugeben, wir haben sehr lange. Die Mosel war immer sehr exportorientiert, ne? Extrem exportorientiert. Wir auch immer noch 80% Export. Haben immer sehr viel, da mal in Amerika, 80 Länder, wo wir hinverkaufen. 80 Länder weltweit, ne? Und da gab es halt immer noch diese Tradition eher, ne? Die Fruchtsüßen, die traditionellen Kabinett-Spätlesen zu verkaufen, ne? Und so, wir haben sehr spät auf die trockenen Weine gesetzt, während in Deutschland immer nur trockene Weine getrunken worden sind, ne? Und da hat, das muss man auch fairerweise zugeben, ne? Da hat die Pfalz und Rheinhessen halt sehr früh große Akzente gesetzt, ne? Rheinhessen, wissen wir alle, Pfalz, ne? Das, was wir so früher so belächelt haben, ja, das ist ja Liebfraumilchland, ne? Und so, ne? Ja, ne, doch, ist einfach so, ne? Und, aber die haben ganz früh auf diese hochwertigen trockenen Weine gesetzt. Da haben wir, gebe ich ein bisschen zu, so in den 70er, 80er Jahre, 90er Jahre noch der Zug nicht erkannt, ne? Und so haben dann ein bisschen später angefangen. Jetzt wissen wir ja alle, die Pfalz und die Rheinhessen haben da die Nase vorn im Moment. Ne? Die haben da ihre Reputation letztendlich sich erarbeitet. Und wirklich, kein Neid. Super, toll. Die waren die Vorreiter für den trockenen deutschen Wein. Ne? Wir sind halt ein bisschen mit der Mosel spät eingestiegen, ne? in diesen Trend, was verrückt ist, weil es immer schon trockene Weine an der Mosel gab, aber man hat sich immer, ich weiß auch noch, mein Vater, mein Großvater, die haben dann gesagt, ja nee, aber der große Wein, mein Großvater hat immer gesagt, also der mütterlicherseits, ne, der nur fruchtige Weine gemacht hat, der hat immer gesagt, der Moselriesling braucht eine dienende Restsüße. Ist das schön ausgedrückt? Eine dienende Restsüße. Ist doch herrlich, ne? Und so. Und das war halt das Mantra damals gewesen, ne? Ein Riesling von der Mosel braucht ein bisschen Restsüße, um schön zu sein, groß zu sein. Bin ich auch heute noch von überzeugt. Es gibt ganz große, weißt du, Kabinett und schöne Spätlesen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen in diese 60er, 50er Jahre orientiert, wieder diese Weine, Kabinettenspätlesen in eher vor dem 71er Weingesetz zu machen wieder. Aber hat schon seine Wahrheit da, ne? Aber nun mal, der trockene Wein wurde halt gerade, ne, damals mit Graf Matuschka Greifenglau in den 70er Jahren, 80er Jahre, Bernhard Breuer, 90er Jahre fingen dann die Pfälzer und die Rheinhessen ganz groß anzuwerden mit den trockenen Weinen. Die haben, das waren definitiv, haben die Vorreiterschaft gemacht, ne? Und unser Eins war auch seit 15, 20 Jahren, arbeiten wir halt, ne, mit unseren extrem traditionellen Weinmethode. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht haben wir auch keine großen trockenen Weine gemacht an der Mosel in der Zeit, weil wir sie einfach ausgebaut, die trockenen Weine ausgebaut haben wie restsüße Weine, weißt du? Mhm. Einfach nur durchgehen gelassen hat. Ja, aber sie waren nicht charmant, sie waren hart, sie waren, ne, die arg. Haben die Säure und alles, ne? Wir haben das einfach nicht verstanden und deswegen sage ich ja, warum bin ich zurückgegangen zu den Traditionen, wenn doch vor 100 Jahren die Weine groß gewesen sind und auch mehr oder weniger trocken waren, ne? Warum sind die jetzt so und warum waren sie denn vor 100 Jahren so berühmt gewesen, ne? Weil wir vielleicht einfach verlernt haben, große trockene Weine an der Mosel zu machen, weil eben, man kann die restsüßen Weine, wie wir sie dann in Edelstahl, schnell vergoren, jung abgefüllt haben, als trockene Weine uncharmant waren. Der Riesling, wenn sie, besonders wenn er einen niedrigen pH hat und hohe Säure, muss man einen Weinausbaustil wählen, der den Wein charmanter macht. Ne? Im Prinzip diese Säure über dieses lange Fasslager, Mikrooxidation, ne? Vollkommen integriert in die Komplexität des Weines. Ne? Und dass der Wein dann diese Extraktsüße bekommt. Und das schaffen wir an der Mosel, habe ich zumindest gelernt, jetzt in meinen letzten 15 Jahren, das schaffen wir nur über einen anderen Ausbaustil. Zurück, back to the roots, back to the tradition, back to, wie sie es vor 100 Jahren gemacht haben.
Finde ich ein gutes Abschlusswort. Ja. Sehr, sehr gutes sogar. Plädoyer, wir sind schuldig. du hast noch deine Big Five, Top Five, was auch immer, Restaurants oder nee, Speisen.
Weinbaugebiete. Weinanbaugebiete, ne?
Okay.
Die, also ich weiß nicht, ich komme einmal im Jahr nach Berlin. Ich könnte jetzt sagen, was die fünf besten Restaurants hier
aber
sind.
Aber in 100 ne? Jahren so vielleicht wird man zu
ja, denken, in 100 was Jahren weiß ich mal ein bisschen mehr, ne? Wenn sie dann noch da sind. Aber nee, ich habe definitiv, ich liebe ja Wein. Ich habe ja auch eine große Weinkollektion. Also ich sauf ja nicht
glaub
in Mosel,
ich
ne? So ist es ja nicht, ne? Ich liebe jeden großen Wein dieser Welt, ne? Und so, ne?
Das werden wir
aber ich bin natürlich schon ein bisschen alte Welt, ne? Besessen, ne? Und da gibt es natürlich in Frankreich, ist einfach, wenn du Riesling-Liebhaber bist, liebst du Pinot Noir. Also das ist Burgund, ne? In Frankreich ist wirklich meine Liebe gilt Burgund und ich will erst gar nicht sagen, wie viele Flaschen Burgunder ich im Keller liegen habe, bis 1911 zurück. Und boah, dann gibt es natürlich und ich muss sagen, in Spanien liebe ich das Rioja, ne? Einfach da, weil es gibt unglaublich schöne, viele super alte Weine. Ich liebe Weine gereift zu trinken, muss ich ganz ehrlich sagen. Alte Riojas, da gibt es schon ganz tolle Sachen. Knaller, ne? Irres Zeug.
Welche
ne?
Produzenten?
Ja, also ich meine, ich habe alte Remoluris getrunken, ne? Ganz alte Remoulade, ganz fantastisch, ne? Ganz super. Ne? Und so, na, jetzt bin ich natürlich auch noch befreundet mit ne? Telmo, dann ist man immer ein bisschen näher da. Ne? Und so, in Piemont, ne? Ich finde schon Piemont, das hat schon was, alles diese Sachen, die ja altern können, Säure haben, ne? Altern, ich bin natürlich mehr so der Trinker, der Weinbaugebiete liebt, wo die Weine altern können, weil ich trinke unglaublich gern gereifte Weine, ne? Ich mag das Zeug nicht jung, ne? Und dann ist es natürlich Piemont, ne? Dann gut. Ich meine, Oregon, ne? Und ich habe auch ganz alte Oregon. Ich habe die Anfänge von Oregon, ne? Irie, ne? David Lett, ne? Ja. Der ja 68 angefangen hat, die ersten Pinot Noirs da anzubauen. Also 65 angepflanzt, 68 die ersten Weine. Ich habe David Lett Weine von 71, 72, 73 getrunken, ne? Pinot Noirs, ne? Von Oregon. Das sind die ältesten Oregon Pinot Noirs, ne? Hör mal, sensationell. Der ist ja schon lang verstorben, der David, der hat seinen Sohn dran, ne? Aber sensationell, das ist schon elegant, Finesse. Und darum geht es. Für mich geht Wein, großer Wein ist immer elegant und hat Finesse und gleichzeitig schöne, große Komplexität, ne? Und dann ist Oregon, Entschuldigung, also ich muss schon hier das Mantra für die Mosel sprechen, oder? Lecker Möselchen, das ganz schön alt werden, ne? Also, was soll ich jetzt sagen, ne? So, ne?
Prost, ja.
Prösterchen, ihr Prost. Lieben, ne?
Mein Lieber.
War schön mit euch hier.
Danke, dass du hier warst.
Mal so ein bisschen quatschen zu können, ne?
Voll geil.
Top. Jetzt trinken wir noch einen, oder?
Also trinken wir noch eine.
Noch eine.